Bonjour, herzlich willkommen zur Folge 721 des Sneakpods. Wir sind in Marseille unterwegs und besprechen dort für euch den Film Bagnor. Mit mir hier unser Informationsgeber, das ist Christoph Perner.
Salut, ça va?
Und salut!
Ça va bien, merci!
Alors, danke!
Ja, das ist nur so lustig, weil der Bob das schon angesagt hat, dass wir das so machen werden.
Ja, klar, machen wir immer.
Genau, und der da drüben aussieht wie Phil Collins, das ist Robert Krüger.
Ich mach keine Schildkröten, Mann. Und unser französischer Dave Bautista ist, glaube ich, die gleiche Figur.
Stefan. Ja, stimmt. Muss ich auch dran denken.
Bonjour.
Ja, französisch war es.
Es hat mich so rausgehauen mit dem Phil Collins. Das war wirklich so.
Ich habe die ganze Zeit Dave Bautista gesehen.
Greg?
Du meinst den Chef dieser drei?
Ja, genau. Ja, den alten.
Du fandst das ja wie Phil Collins aus?
1:1 wie Phil Collins.
Nein, 1:1 wie Dave Bautista.
Ja, fand ich auch, total.
Ich fand der so aus wie, vielleicht kenne ich Dave Bautista nicht.
Ja, haben wir schon hier Dings gehabt?
Mehrfach gehabt.
Ja, ja. Auch Hauptfilm. Hier mit den Zombies in Las Vegas zum Beispiel.
Zombies in Las Vegas oder Guardians of the Galaxy.
Okay.
Ja, wenn du ihn siehst, kennst du ihn. Aber
ja, wahrscheinlich.
Also der hier ist halt irgendwie 100 Kilo leichter oder so als Dave Bautista wahrscheinlich. Aber er sah halt so aus wie die französische Version davon. Naja.
Naja. Also, Phil Collins. Bagnor, worum ging's?
Bagnor ist die eine Polizeieinheit, ich glaube, es heißt Brigade Antikriminell oder so ähnlich, nördlichen Abschnitt von Marseille. Und wir lernen drei Polizisten, die dort Dienst tun, kennen, die in der Regel irgendwie so, das sind nur die ersten Abschnitte des Films, uns gezeigt werden, wie die so Kleinkriminelle verhaften, irgendwie mit dem Auto irgendwem hinterherfahren, der mit dem Roller davor ihnen abhaut und dann irgendwie noch ein bisschen Fußverfolgung und so. In der Regel, um irgendwelche Drogenkriminalität zu bekämpfen. Aber recht schnell kriegen wir gezeigt, dass es da in Marseille offensichtlich Gegenden gibt, Ghettos, Abschnitte, Häuserschluchten, die für die Polizei regelrecht off-limits zu sein scheinen. Da darf man nicht reingehen und da drin herrscht halt offensichtlich irgendein Drogenkampf und das Gesetz der Straße, ohne dass da noch ein Polizeiregulativ dabei ist. Und diesen Reihen geht das relativ auf die Nüsse, weil sie sich wertlos, nutzlos fühlen, weil ihnen offensichtlich von weiter oben die Hände gebunden werden. Das ändert sich dann im Laufe des Films und es wird ein großer Bust geplant, wo sie eben da viele, viele Drogen sicherstellen wollen und irgendwie die großen Fische rausangeln wollen. Dazu gibt es allerlei Verwicklungen mit Informanten, die Forderungen stellen, und der Film nimmt dann auch nochmal einen Twist, den man vielleicht so ohne weiteres auch erstmal nicht kommen sieht.
Doch, ist doch in der ersten Szene.
Ja, okay, aber da weißt du ja noch nicht, warum und wieso.
Nee,
und
warum, das also, stimmt. Ja, man freut sich eigentlich, ja.
Ja, ja, genau. Und also es wird uns ein bisschen diese Ghetto- und Drogenproblematik in Marseille erzählt und diese drei Polizisten und wie das so abläuft. Action, Thriller, Polizei, Crime, Thriller, irgendwas.
Rauch. Rau.
Ja, und rau,
schon
rau,
auch,
genau.
Schon auf jeden Fall auch Drama. Rau. Also schon auch.
Ja, ja, definitiv. Ja.
Weil halt nicht völlig fiktive Actionfilme, sondern halt uns gezeigt wird, wie das so abgeht, zum Teil in manchen Teilen von französischen Großstädten. Das ist schon krass. Also war mir in der Form nicht so klar. Also, weil das sah ja zum Teil aus wie in einem, ja, wie in so einer Zukunftsdystopie eigentlich. Also, dass das auf europäischem Boden so stattfindet. Also, das war schon derb. Also, diese No-Go-Areas, wo man auch
richtig merkt, zwar nicht irgendwie No-Go-Areas für irgendwelche Anwohner oder nee, so, genau, die falsche Hautfarbe haben, sondern für die Polizei ist schon nochmal eine Nummer.
Und wo man auch richtig gesehen hat, dass die richtig Angst hatten, gell? Die haben so schnell raus, hier raus, raus, raus und dann so im Rückwärtsgang Vollgas durch krasse Straßensperren durchgefahren, weil es ihnen halt echt ans Leder ging.
der zu dem Zeitpunkt, wo die durch diese Straßensperre durchgebrochen sind, hatte ich noch nicht verstanden, dass es da jetzt um ein Ghetto geht, was sich abschottet gegen den Rest der Gesellschaft. Da dachte ich nur, was steht denn da in Frankreich auf der Straße rum? Was ist denn das für ein Unfug? Da wollte ich das dem Film noch vorwerfen, dass es da so unrealistische Dinge, aber dann versteht man später, okay, die haben sich da einfach barrikadiert und lassen da niemanden mehr rein, außer du wohnst da. Oder du kannst glaubhaft versichern, dass du da Drogen kaufen willst. Aber wenn du irgendwie nach Polizei riechst, dann solltest du da besser nicht reingehen.
Ja. Und diese eine Szene, wo die dann auch, die ja fast schief geht, wo die in diesem Haus, der eine in dem Haus verloren geht und dann eingesperrt wird und sowas, das erinnerte mich sehr stark an so einen Film, den wir vor einiger Zeit mal gesehen haben, der auch in so einem ähnlichen Milieu, ich glaube auch in Frankreich spielte, oder? Wo dann auch so Straßenschlachten oder so Häuserkampf mit solchen, also so, der war nicht so explizit, dass man das so verstanden hat, dass das solche No-Go-Areas sind, und war dann am Ende auch nicht so gut. Wie hieß denn der? Habt ihr den nicht auch gesehen? Hab ich den alleine gesehen?
Ich kann nicht folgen, also ich weiß nicht, wo du, nee, auf welchen so du anspielst, vielleicht.
So vor einem halben Jahr oder so haben wir den gesehen.
Echt?
Ja, könnte ich nicht
erinnern. Science Fiction oder?
Nee, genau so. Das war im Endeffekt genau das gleiche Setting, aber die Story war nicht so geradlinig und nicht so, das war ja schon, wurde ja eine klare Story erzählt, gell? Und das war damals nicht so. Damals war das mehr so ein, dass man mal reingefühlt hat in diese Situation. Aber am Ende war das relativ belanglos, was die Story war. Ich dachte, der hätte irgendjemand von euch auch mitgeschaut.
Ich scroll gerade mal so über unsere letzten Dutzend Sendungen drüber.
Das war nicht einer von den Hauptfilmen. Das war ein
Nebenfilm
der letzten Jahre, ja. Der letzten Monate. Ich weiß es nicht mehr. Aber das hat eben für mich dann das Ganze auch, was der Film damals nicht geschafft hat, hat diesen hier für mich eben echter und noch plausibler gemacht, weil ich dann gesehen habe, ja okay, also dieses, dass die jetzt mit diesen Gittern diese Türen zu verbarrikadieren, das habe ich schon mal in einem anderen Film gesehen, das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, also es scheint nicht was sie sich für diesen Film ausgedacht haben und was ich eben überlegen muss, ob das realistisch ist oder nicht, sondern das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, also außer die würden sich jetzt gegenseitig zitieren, diese Filme, was unwahrscheinlich ist, aber hat es dann eben für mich noch so unangenehm echter gemacht, also überhaupt war der Film ziemlich viel unangenehm echt.
Ja, also diese Szenen in dem Ghetto und gerade das, was du jetzt ansprachst, diese Szene in dem Haus, wo sie dann da, das ist im Grunde so dieser große Einsatz, von dem ich vorhin sprach, der hatte was von, erstmal war der unfassbar spannend, also da bin ich wirklich so von einer Kante vom Sofa auf die nächste gewandert mit von einer Arschbacke auf die andere, der war wirklich spannend inszeniert und da ist ein richtiger, da wird ja kaum geschossen. Also es wird am Schluss mal ein bisschen geschossen, aber eigentlich ist wenig Feuer drin. Aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, hier ist ein Pulverfass gerade sehr, sehr nah daran, dass einer eine Lunte reinhält und es gleich massiv Tote geben könnte.
Was es ja auch wieder realistischer macht, weil in der Realität wird halt nicht dauernd geschossen, sonst gäbe es halt dauernd Tote. Und das ist halt in so in diesen, weiß nicht, ich weiß nicht, ob man es Ghettos nennen sollte. Ja, doch, am Ende ist es ein Ghetto, gell?
Die nennen es halt immer so, zumindest in der deutschen Übersetzung.
Ach so, okay.
Ich habe es auf Deutsch geguckt, da sagen sie immer, du darfst nicht ins Ghetto.
Ist es ja im Endeffekt. Es ist ja sogar verbarrikadiert und so, ja. Also, ist klar, erfüllt alles, was ein Ghetto. Ist ja die Frage, wer es verbarrikadiert, aber gut. Aber ja, das hat es halt wieder realistischer gemacht und dadurch halt auch wieder beängstigender, gell? Dass halt nicht geschossen wird, sondern dass man nur so das Gefühl hat, oh, das geht gleich ganz schief.
Wenn jemand ballert,
dann gibt es direkt Tote.
Genau.
Also da war wirklich, also das Ding war auch gut inszeniert und diese, es hatte sowas von Häuserkampf so ein bisschen. Ich fand mich total, und ich weiß nicht, der Vergleich ist vielleicht unpassend, aber Black Hawk Down, Somalia, so dieses...
ging mir genau
dieses Häuserkampfige, wo du nur weißt, die schmeißen dann Kühlschränke aus den Fenstern runter auf die Polizisten und so.
Ja,
und krass, das oder? Ist halt, ja, das ist natürlich nicht dasselbe, als wenn ich da mit einem RPG oben stehe und deinen Panzer von oben in einen Feuerball verwandle. Aber wenn du einen Kühlschrank auf dem Kopf bist du auch tot. Also das, irgendwie ist es schon, da schießt halt keiner, aber theoretisch ist das schon alles tödlich, was da passiert. Ja? Aber krieg mal aus dem 12. Stock einen Terrakotta-Blumentopf auf den Kopf. Das war es dann auch. Ja? Ja. Insofern ist es vielleicht irgendwie erstmal so, will man drüber lächeln, ja, schmeißen sie halt mit Blumentöpfen. Aber ja, sie schmeißen mit Blumentöpfen. Das ist total fies und gefährlich. Ja, aber was ich dem Film anlasten muss, ist also die ersten 30 Minuten oder so, die plätschern so dahin irgendwie. Wir kriegen ganz viel so Szenen aus deren Alltag erzählt, ganz viel so testosteronschwangeres Männergetue und sich ja, gegenseitig immer so
ja, ekelhaft.
An, ja, fies so gegenseitig an. Vielleicht ist das aber so eine Szene, wenn du so Drogenermittlungskopf-Typ, knallharter Typ bist, dann musst du vielleicht so sein, weiß ich nicht. Also zu meiner Bundeswehrzeit habe ich eine Menge solche Leute gekannt.
Was meinst du denn? Was meinst du denn jetzt für eine Szene oder?
Ach, alles, dieses ständige gegenseitige, was bist denn du für ein Arsch und ja, und schubsen und drücken und keine Ahnung was und dieses, wenn ich vor dir gerannt wäre, dann hätte ich ihn gekriegt und so und diese, also weißt du, immer einer dickere
ja, als der andere. Aber das war doch Spaß, oder?
Ja, ein Stück weit, aber an manchen Stellen hast du halt gemerkt, die sind halt so, ja. Das ist, wenn wir das untereinander machen, wir drei, dann ist es so ein, dann ist es so ein Witz. Und bei denen hast du das Gefühl so, nee, eigentlich sind die so.
Ja, und ja, auch mit diesen Kollegen, also nicht nur in deren Dreierteam, sondern auch mit den benachbarten Teams, gell?
Ja, und der Film verbringt eine halbe Stunde damit, uns diese Figuren näher zu bringen, aber wir lernen sie nicht kennen. Der eine Typ hat einen Hund und eine Informantin. Der andere Typ hat eine Frau und kriegt demnächst ein Kind, das weiß ich. Über die Hauptfigur, über den Dave Bautista, da weiß ich gar nichts. Der hat null Backstory, der ist einfach nur da.
Ja,
so. Das, also eine halbe Stunde wird da vertrödelt, aber wir erfahren nichts über diese Person. Die sind einfach leere Hülsen.
Ja gut, ganz am Anfang, dass er keine Familie hat. Das wird in der ersten Szene gesagt, aber sonst.
Ja und also irgendwie der mit der Familie, also mit dem Kind, finde ich, da erfährt man noch am nächsten auch dieses Kind, wie schnell sich das entwickelt. Das ist 4 Wochen alt, kann fast laufen. Aber gut.
Das ist Fernsehen, der Film.
Ach so, waren das 4 Wochen? Ich dachte, das soll zeigen, dass da mehr Zeit vergangen ist. Aber habe ich vielleicht nicht richtig gesehen.
Ja, also vielleicht waren es auch ein halbes Jahr, aber das Kind sah ja aus wie 18 Monate oder so.
Ja, ich dachte, dass die richtig lang da rumgegammelt sind. Naja, keine Ahnung. Ja, hast wohl recht.
Ja.
Ja, also irgendwie so am Anfang zu langsam, dann mega. Ja, Showdown ist das falsche Wort, weil es ist ja eigentlich mitten im Film. Aber nehmen wir es mal als Showdown von dem Action-Teil. Und dann hat der Film auch so Zeit, was war denn die Sache mit diesem Jugendlichen, den sie da verhaftet haben im Auto, der sie erst die ganze Zeit anpöbelt und dann drehen sie die das Musik war so auf geil, oder? Und dann rasen sie da rum im Gegenverkehr und ja, machen irgendwie Partyalarm. Aber wozu war diese Szene gut? Ich dachte immer so, okay, darauf kommen wir vielleicht nochmal zurück, den treffen wir nochmal oder irgendwas. Nee, die ist da einfach nur so drin, für was? Ich hab's nicht verstanden.
Doch, der erkennt ihn doch dann. Dadurch fängt es doch an, schief zu gehen, als sie das Ghetto stürmen.
Echt? Ist der das?
Da läuft einer oben auf der Dings. Und, also ich habe das so gelesen, ich will Leute erkennen. Also,
war das der?
Mich nicht, aber.
Das könnte sein, ja.
Ich dachte, nee, also ich habe das so gelesen, dass der Typ, der ihm gesagt hat, dass er zu Block C gehen soll und er ging stattdessen auf Block M zu, weil er ja zu dem Dealer wollte, den die da beobachtet hatten. Und der Typ, der ihm gesagt hat, dass er zu Block C soll, der guckt ihm irgendwie so hinterher, dass er nicht dahin geht, wo er hin soll. Und dann brüllt einer rum, Bullen, und dann geht die Party los. So hatte ich das verstanden, aber vielleicht habe ich da auch was falsch gelesen.
Ja, irgendwie so wird es gewesen sein. Schön, wenn man den gleichen Film sieht und ihn ganz anders sieht.
Ja gut, im Endeffekt, irgendwer erkennt ihn und dann gibt's Alarm, also macht jetzt nicht so viel Unterschied.
Aber also mir hat die Szene gefallen, wo die dann, wo das dann so kippt, wo die, der erst so ultra aggro und Tagöl und ihr Hurensöhne und so weiter. Und dann machen
die Musik an. Da hätte ich mir gewünscht, dass dem einer in die Fresse haut, aber gut.
Und dann machen die Musik an und das ist halt die Musik, die ihm gefällt und dann plötzlich ist alles cool und sie geben mal ordentlich Gas auf.
Ja, aber dass das dann nicht weitergeht. Also weißt du, der könnte ja auch, weiß ich nicht, ein ein Informant werden oder ein Supporter
halt,
oder eben Doppelspion.
Das fand ich gerade gut. Es war halt nur lokal koloriert und zeigt halt, dass sie coole Typen sind. Und dass nicht alles...
dass sie Idioten sind.
Ja, natürlich. Ja, nee, aber es zeigt halt das, was du beschrieben hast. Dass so dieses Testosteronschwangere, das war das ja auch. Gell? Das war ja reine Angeberei. Und dass die das schon auch leben, ne? Dieses, auch der Hund, den er hatte, ist ja so ein ultra ekelhafter Kampfhund. Also die haben das schon auch so gelebt, dieses Ghetto halt, die andere Seite des Ghettos, halt die Bullen. Aber im Endeffekt ja ging es ja in eine ähnliche Richtung, was die ausgestrahlt haben.
Ja, genau. Und dann frage ich mich halt, warum soll ich mit denen halten? Das heißt, es sind genauso Arschgeigen, nur sie haben halt eine Marke.
Also, ja gut, das ist ja auch dann bei dem Konflikt, der dann irgendwann auftritt, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, so, ja okay, das ist jetzt, also ist schon, ist das, was die da jetzt vorhaben, schon irgendwie komisch, irgendwie nicht ganz rechtsstaatlich, scheint irgendwie okay zu sein, aber auch so richtig irgendwie nicht, aber dann wurden sie krass gefeiert dafür. Also ich fand, das war auch nicht so ganz klar, dass die Guten sind. Also gut, am Ende schon. Aber
kommen wir mal zum Ende, ohne ja? jetzt zu die Wendung vorwegzunehmen. Die sollte man den Hörern hören, die den noch schauen wollen, auf jeden Fall lassen, glaube ich. Aber das ganz Ende, wo dann erklärt wird, wie es jetzt sozusagen ausgeht. Der Film ist nur eine Stunde. Wie viel? Weiß ich nicht. 40 oder so?
40, ja, ja.
Ja, sowas. Mhm. Vorne nimmt er sich eine halbe Stunde Zeit für wenig Information und hinten wird dann plötzlich, als wenn die Drehtage ausgegangen sind oder so, da passiert dann das, was passiert und dann noch so zwei Texteinblendungen und einmal sitzt da noch einer im Bild und der eine läuft irgendwie gegen die Sonne und dann so, ja, hier, der macht jetzt das und der macht jetzt das und da ist das passiert und hier passiert das und du denkst dir so, ich hätte Fragen, also warum?
Ja, genau.
So, als wenn so, irgendwie muss fertig werden, kann kommt oder so.
Genau, und der eine, der macht jetzt das und das, wo ich schon auch gerne noch in einem Halbsatz gehört hätte, so, geht's ihm denn gut? So.
Ja, genau.
Gefällt ihm das?
Bei allen dreien hätte man
fragen irgendwie, ne? Da war irgendwie, überhaupt, weil, also da muss ich schon ein bisschen drauf eingehen, so, da war eine Viertelstunde vorher, war sein Geisteszustand Thema, wo ich auch das Gefühl hatte, das war komisch erzählt. Also so, dieses, ich weiß nicht, ist das so ein Trope, dieses, den Verstand verlieren, gibt's das wirklich? Also, so, das,
also. Ja, doch, ich glaube schon. Ach, und eine Sache, irgendwo wird im Film erwähnt, dass man im Knast nur die Haare geschnitten bekommen kann von einem anderen Häftling. Wusstet ihr das? Stimmt das? Ist das nur in Frankreich so?
Keine Ahnung, vielleicht.
Das hat mich sofort dazu geführt, dass ich nach dem Film diese Information, die ist an mir kleben geblieben. Irgendwie ist in dem Film gar nicht so wahnsinnig wichtig, aber es wird halt erwähnt und dann habe ich diese Information mitgenommen und habe gegoogelt irgendwie Frankreich, Gefängnis, Haarschnitt, Häftlinge, bla, irgendwas und habe erst nicht viel gefunden und dann habe ich einen Artikel gefunden von einem Häftling geschrieben, der seinerseits der Gefängnisfriseur ist während seiner Haftzeit. Da aus dem Artikel ging nicht hervor, ob das zwingend so sein muss oder ob er nur weil er vielleicht vorher Friseur gelernt hat oder so, dann die müssen ja da immer irgendwie arbeiten. Ob das dann vielleicht seine Arbeit ist und es theoretisch auch andere Möglichkeiten gäbe, aber der Film stellt es so hin, als ob das ausschließlich, also da darf kein normaler Friseur kommen, das muss ein anderer Häftling machen, was ich befremdlich finde, wenn es wirklich so sein sollte. Habt ihr da irgendwelche Informationen zu?
Nee, da habe ich keine Informationen.
Keine Ahnung.
Aber euch ist das nicht aufgefallen, diese? Oder hat euch
doch, ich fand's lustig, weil ein cooler Kniff halt, gell?
Ja. Naja.
Naja, aber also ich, wie gesagt, ich fand das komisch mit dieser, im Endeffekt sollte das ja im Endeffekt so wie so eine traumatische Belastungsstörung sein. Aber ich weiß
nicht. Die man in dem Job durchaus kriegen kann, glaube ich.
Ja, genau, aber warum dann in diesem Moment gerade, in dieser Form, so krass und dann, wie du sagst, so mit einem Satz abgebunden, so, ja, und jetzt macht er das und das. Und man fragt so,
Ja, also diese Auflösung am Schluss,
das war schon... In welchem Zustand denn? Genau. Geht's ihm denn gut oder... oder keine Ahnung.
Ja, aber auch davor, wie es dann...
Ja, alles.
...dazu
ja,
kommt.
Ja.
Also, seltsam. Ja, seltsam,
was ist mit den, was ist mit den anderen Kollegen? Was ist mit dem Vorgesetzten? Was ist... Also, das, oh, ja, da bleibt so ein Strauß von Fragen offen, wo man sich so denkt, ich hätte gerne jetzt hier, dass dieser Film eine Viertelstunde oder meinetwegen 5 Minuten nimmt. Also, ich weiß ja nicht, wie viele Minuten man da braucht, wenn man sich... ein bisschen Mühe gibt und regiemäßig was auf dem Kasten hat.
Eine Minute? Aber wenn,
ja, wenn man in Cannes läuft, dann,
erzählen.
Dann kann man da ja. Lass vorne diese komische Achterbahnfahrt mit diesem Pöbeljugendlichen. bind die einfach nach 30 Sekunden ab, indem der Blonde mit dem Hund ihm einfach einen in die Fresse haut, dann ist Ruhe. Dann hast du dein Testosteron-Ding sie auch erzählt und es hätte mir gut gefallen, wenn sie dem in die Fresse gehauen hätten. Wenn es nicht sehr rechtsstaatlich ist, er hätte es verdient gehabt. Und dann binde das da
ab. Dann wie das Blaulicht drauf zu machen. Und
ja, natürlich, der ganze
andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.
Und dann hättest du 4 Minuten gehabt bei derselben Laufzeit, die hättest du hinten gut gebrauchen können. Aber gut, was weiß ich schon. Ich bin ja nur der Filmkritiker hier, ich muss ja nicht besser machen. Mach doch mal einer, fang doch mal einer mit Punkten an.
Eine Sache wollte ich noch anmerken, nämlich der andere Film, über den wir gesprochen hatten, den ich im Kopf hatte, es hat tatsächlich ein anderer ihn geschaut, nicht nur ich, der andere war der Daniel.
Ach so.
Das war in der Folge Porträt einer jungen Frau in Flammen und wäre ein anderer von den, ich glaube damals 3 Filmen gewesen, die er uns zur Auswahl gestellt hat und das war Die Wütenden.
Ja, den habe ich nicht gesehen. Deshalb konnte da nichts klingen. Nee,
nee. Ja, Daniel sitzt wahrscheinlich jetzt seit 20 Minuten da so, ja, ich war's. Hallo, genau. Hallo hier.
Ja, wahrscheinlich.
Beißt in sein Kopfhörerkabel. Vielleicht hat er keins, weiß ich nicht. Beißt irgendwo anders rein. Ja.
Ja, den fand ich damals ein bisschen unausgegoren, glaube ich. Habe ich jedenfalls so eine Erinnerung. Den hier fand ich ziemlich rund, muss ich sagen. Also mir hat er schon Spaß gemacht. Also ja, du hast natürlich recht, was das Ende angeht, das war hoppla hopp und hatte ich auch das Gefühl, so was sollte das jetzt mit diesen 3 Sätzen, war das jetzt nötig, aber insgesamt, ich fand, der hat eine relativ geradlinig eine Geschichte erzählt, der hat mir Dinge gezeigt, die mir nicht so klar so bewusst waren, die mir jetzt sehr eindrücklich sind, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir fahren dieses Jahr alle 3 nach Frankreich in Urlaub,
und wir haben jetzt alle Angst nach diesem Film.
Genau, weil ich habe ja sowieso, ich fahre ja auch nach Paris 4 Tage und habe da ja vor, so verschiedene brutalistische Bauten mir anzuschauen, die ich bisher nur von Fotos kenne, wo ich jetzt denke so, gerade so brutalistische Bauten sind ja häufig eher in solchen Gegenden.
In den Vororten.
Muss ich jetzt nochmal genau gucken, wo die stehen wirklich, ob ich da wirklich hin will, weil also das war schon beängstigend, da will ich nicht hin, vor allem nicht mit Frau und Kind.
Ja, das, also über Marseille hört man ja eh immer Schlimmes. Also
wart ihr schon mal in Marseille?
Nee, genau aus dem Grund nicht, weil man schon immer, auch vor diesem Film, viel Schlimmes über Marseille hört. So diese ganzen, was weiß ich, Leute, die ja an der Ampel vom Roller aus durch das offene Seitenfenster die Handtasche der Frau wegreißen. Also ich meine, meine Frau sitzt nie mit der Handtasche auf dem Schoß.
Wurde ja auch gezeigt im Endeffekt, gell? So, wo die... Echt? Ja, wo die irgendwie in so einem Markt Leute beobachten und dann sagen sie, hier, guck, der reißt der Frau jetzt gleich die Tasche weg.
Ja, ja. Genau. Und wetten drum.
Ja, genau. Richtig, und wetten dann drum.
Ja, aber also so Überfall, so Drive-by-Überfälle an Ampeln und so. Also, wie gesagt, das wird immer so dargestellt und im Endeffekt, das kann ja nicht so sein, dass jeder, der nach Marseille fährt, sowas erlebt. Das ist ja, also dann hätten sie die Stadt wahrscheinlich schon abgeriegelt.
Ich war ja schon mal da.
Ah, erzählen.
Nur ein positives Gefühl. Ich war aber nur irgendwie 1,5 Tage da. Wir waren damals mit der Formation für einen Showauftritt dort gebucht bei irgendeiner Junioren-Weltmeisterschaft. Und da sind wir mit dem Bus darunter geeiert, was echt hart war.
Oh Gott, wie lange dauert das?
Das ist echt weit.
Genau, 14 Stunden oder so oder 18. Ja, wir hatten damals, war irgendwie irgendein Unternehmen, unser Sponsor, und die hatten so einen Luxusreisebus, der irgendwie zwischen den beiden Standorten hin und her gefahren sind, ist, und dann sind wir mit diesem Reisebus von der, also das ist halt weißt du, mit Konferenzraum hinten und pro Reihe nur 3 Sitze und alle extra breit und Kaffeemaschine und alles an Bord. Also da geht das, da hält man das gut aus, auch so eine lange Strecke. Und ja, dann haben wir irgendwie in der Nähe vom Fußballstadion gewohnt und ja, haben dann irgendwie nachmittags haben wir uns irgendwo Pizza geholt, haben uns an den Strand gesetzt oder da ans Wasser vorne, was ja auch dann hin wieder mal aufgetaucht ist, wo ich jetzt dachte, oh Gott, wo saßen wir denn da, mein Gott? Und es war schön, es war friedlich, wir waren 2 Abende. Nee, wir waren, an dem ersten Abend sind wir angekommen, da waren wir irgendwo essen am Hafen unten. Das war richtig gut und schön, da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal Jakobsmuscheln gegessen.
Ja.
Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was es ist, hätte ich es nicht. Und ich habe es sehr genossen. Es war sehr lecker. Hätte ich mich nicht rangetraut, sozusagen. Und am nächsten Tag haben wir uns irgendwie mittags dann so als Vorbereitung, ideal, um abends noch Sport zu machen, Pizza reingezogen und ein Bierchen getrunken. So ernst nimmt man das dann doch. Und ja, dann haben wir die Show getanzt und sind dann wieder abends nach Hause gefahren. Und ich habe nur ein positives Gefühl zu Marseille.
Ich habe gerade mal hier.
Wegen dieser Reise.
Nebenher gegoogelt und da steht, Macron pumpt wohl gerade Geld nach Marseille, um der Stadt mit Geld auf die Sprünge zu helfen. Und die vielen Probleme hängen mit den sozialen Schwierigkeiten in den verarmten Hochhausvierteln zusammen. Es mehrte sich Berichte über kaum zu bändigende Kriminalität, immer brutalere Bandenkriege. Allein in diesem Jahr, und ich glaube, der Artikel ist aus 2021, 15 Menschen gestorben bei Auseinandersetzungen von Clans, die um die Vorherrschaft im Drogengeschäft kämpfen. Also da, das ist jetzt natürlich noch nicht irgendwie Leute, die die Handtasche an der Ampel geklaut kriegen, aber das ist das, was in dem Film zu sehen ist, auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Ja, so ruhig würde ich da jetzt auch nicht mehr hinfahren.
Ja, nee, wir haben es immer gemieden. So, wir haben zwar oft Südfrankreich in dem Sinne gemacht, aber dann halt Atlantikküste. Da hinten Bordeaux, die Ecke, wo wir ja auch zusammen gewesen sind. Und haben Lyon war so das südlichste dann noch vorher. Aber Marseille haben wir und Montpellier und so haben wir immer gemieden. Weil man immer nur Mieses hört. So. Ich weiß nicht, vielleicht tut man den Städten total Unrecht.
Ja. Ja, ich meine, klar, da darfst du halt in manche Gegend darfst du halt nicht gehen. Also, ist halt so.
Ja, gut, aber das gibt's ja in vielen Städten. Ja,
eben.
Aber ja, auch über Frankfurt steht wahrscheinlich ja, irgendwelchen Reiseführern drin, weil mal wieder irgendwelche Statistiken das behauptet haben. Krasse, super Kriminalitätsstadt. Und ja.
Ja, eigentlich sollte man nur nicht ins Bankenviertel, weil da entsteht die meiste Kriminalität. Genau. Habe ich das laut? Es tut mir leid. Also, es war. Muss ganz anders gemeint gewesen sein.
Da kann man sehr einpacken dagegen, ja, stimmt.
Naja. Jedenfalls vom umgesetzten Geld, ja.
Ja, klar.
Ja.
Okay, Punkte, die Herren.
Wer möchte?
Dann fang du an, Bob.
Ich habe mich noch gar nicht entschieden. Ich bin das.
Ja, also ich sehe den total zweigeteilt. Wie gesagt, ich habe mein Gemecker ja vorhin losgelassen, aber ich sehe auch, dass diese Hauserstürmung da in der Mitte, dass das einfach sehr gut gemachte Action-Handwerk war. Und wie gesagt, ich bin da auf meinem Sofa hin und her gerutscht. Ich fand das enorm spannend gemacht und das muss ich ihm auch gut anrechnen. Und insgesamt hat er mir schon auch Spaß gemacht. Wie gesagt, blieben ein paar Fragen offen. Ich würde sagen 6,5 Punkte. Gebe ich dir.
Ja.
Was?
Ja, gleiche Erklärung, 7,5 Punkte.
7 Punkte. Mehr. Am Anfang zu viel Gelaber, am Schluss zu kurz. Also wirklich so, als hätten sie einfach aufgehört. Also.
Sind wir aber alle nah beieinander, ne? Alle in einem Punkt.
Ja,
ein Punktunterschied zwischen, ja.
Ja.
Sind wir uns eigentlich einig.
Ja.
Gut. Ist ja dann noch nur so eine Gefühlssache am Ende. Was auch eine Gefühlssache werden könnte, ist die Droge der Wahl.
Wer trinkt Französisch?
Ja,
was haben die getrunken in dem Film? Eigentlich nur Bier, ne? Oder? Haben die was anderes?
Haben die überhaupt richtig getrunken?
Beim Grillen, glaube ich.
Ja, ich eher gekifft.
Genau, ich habe überlegt, ob ich mir jetzt hier irgendwie einen Soundeffekt laden soll für so ein Anzünden von so einer Tüte oder sowas. So, nee, ich trinke heute nichts, ich ziehe mir nur einen durch.
Ja, wäre auch Droge der Wahl, stimmt. Ja. Ich trinke Armagnac, Clé de Duc VSOP.
Ah, oh, oui. Ich trinke Cognac, Courvoisier, das ist, glaube ich, die Wahl der Rapper und so. VSOP.
Du bist ja der Rapper hier bei uns, gell?
Ja, nee, ich dachte,
also, wenn einer der Rapper ist.
Muss ein bisschen Straße sein, wenn schon Cognac, dann muss ich da irgendwie.
Passt Courvoisier, ja, völlig. Gibt es ein Lied von Jay-Z, glaube ich, gell? Ja, den hatte ich tatsächlich auch in der Hand vorhin. Ich weiß nicht,
bei Seed hat er, glaube ich, auch eine eigene Textzeile irgendwo. Aber ich weiß gerade nicht, in welchem Song. Die Flasche kriege ich übrigens leer. Das geht heute auch in die
Richtung. Ja, bei mir kann es auch. Da bin ich dann zwar sehr besoffen, aber es könnte klappen. Je nachdem, wie lange. Ja, nee, so lange.
Haben wir so viele Themen?
Nee.
Obwohl, wir haben da hinten noch zwei Tech-Themen von Bob. Das kann noch.
Stefan, was trinkst du?
Ich trinke alkoholfreies Weizen. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag und da muss ich keinen Alkohol trinken.
Okay. Wieder Erdinger, nehme ich an.
Ja.
Französisch ist natürlich. Französisches
Erdinger. Französisch Erdinger.
Was heißt der?
Oh, Erdinger.
Erdanger.
Erdinger. Oh Gott, das ist schwer auszudrücken. Erdanger. Danger. Erdanger.
Genau das trinke ich. Ja.
Okay.
Sehr schön.
Fette Sache, das.
Wow.
Oh.
Oh,
gut, oder?
Nicht schlecht.
Das Karlauer Niveau ist.
Das Karlauer Niveau haut rein.
Genau da, wo es sein sollte.
Also, hast du gedacht,
Stefan? Ja, doch, passt aber wirklich, oder? Also, Karlauer passen doch thematisch auf. Also, es ist schon ein Karlauer Feuerwerk gewesen, aber da kommen wir gleich dazu.
Okay, also wir sprechen über Boba Fett oder The Book of Boba Fett, wie die Serie eigentlich heißt. Das neuestes, Disney Streaming Serienmachwerk aus dem Star Wars Universum. Und ja, irgendwie zeitlich angesiedelt so in der Zeit nach dem, was wir bisher vom Mandalorianer gesehen haben. Und von daher, für alle, die Mandalorianer Staffel 1 und 2 geschaut haben, ist das jetzt sozusagen the next thing, was man so anschauen sollte. Warum man das unbedingt deshalb anschauen sollte, dazu kommen wir, glaube ich, auch noch.
Wie viel spoilern wir jetzt?
Das ist die Frage, ja.
Also es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich nicht gerne vorher gewusst, aber jetzt mit euch gern besprochen.
Ja, aber die wusste man doch vorher, weil, also wenn man irgendeinen Podcast gehört hat, der davon redet, dann.
Ich habe keinen gehört.
Achso, ich habe die Flimmerfreunde gehört. Wahnsinnig
überrascht. Wollen wir einfach einen Spoiler-Talk in der Mitte irgendwo eine Warning reinmachen? Dann?
Ja, können wir machen.
Dann machen wir, dafür gibt es ja unsere Kapitelmarken. Ja. Genau, also fangen wir erstmal ungespoilert an. 6 Folgen oder 8 Folgen? Ich weiß es
jetzt 7, richtig geraten.
Ah, ja, genau.
Das wie bei den Punkten gelegt. Vorhin.
7 super. Folgen in einer Staffel, genau. Mit sehr variablen Längen irgendwie. Manche sind irgendwie sehr kurz, 30 Minuten so Pi mal Daumen, und manche sind fast eine Stunde. Also es meandert so ein bisschen umher.
Finde ich super. Finde ich
vom Mandalorianer auch so, oder?
Ja, und warum sollten sie sich auf 40 Minuten festnageln und deswegen irgendwie hinten was rausfallen lassen oder irgendwas zu viel erzählen? Ich gerne. Mehr Serien zwischen 30 und 75 Minuten von mir aus.
Ja, finde ich auch gut.
Ja. Genau, also wir lernen jetzt Boba Fett nochmal so richtig kennen. Den kennen wir natürlich aus den Filmen, aber da war er ja irgendwie eigentlich nur so eine. Zum einen war er einer von den Bösen, weil er hat ja für Vader gearbeitet.
Ach so. Also für mich ist das alles nicht so ganz klar. Kann das nicht alles vorausgesetzt werden. Ich kannte das Gesicht, mir war klar, und der Name und so, aber also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass er für Vader gearbeitet hat.
Oh. Ja, der ist der Kopfgeldjäger, der Han Solo in Carbonit gefroren hat und dann zu Jabba the Hutt gebracht hat, eben genau in dieses Castle da, wo Jabba halt vorher gelebt hat, und hat halt im Grunde für Jabba viel gearbeitet und auch für Vader eben, und eigentlich für jeden, der zahlt, ne? Ein Kopfgeldjäger, ein knallharter. Und war eine Figur, die eigentlich, sie war enorm beliebt bei den Fans, aber die war eigentlich in den Filmen ziemlich unterentwickelt. Also man hat dann ins Episode 1, 2, 3 ist ja Jango Fett zu sehen, und der ist ja irgendwie genetisch da der die Vorlage für die ganzen Klonkrieger. Genau. Mhm. Und aber ansonsten ist die Figur eigentlich jetzt mal abseits, also jetzt nicht Comics und sowas noch gezählt, sondern so die Hauptfilme und ziemlich unterverwendet gewesen, aber ein absoluter Publikumsliebling. Deshalb ist es irgendwie schon naheliegend, dass er jetzt auch mal eine Serie kriegt. Das war, glaube ich, auch bei den Fans gerne gefordert. Und da komme ich gleich zu dem ersten, was überall auch, wie du sagst, wenn man Podcasts hört und irgendwas liest, so, es ist die Boba Fett-Serie, aber er kommt erstaunlich wenig vor. So, am Anfang schon noch, aber gegen Ende nicht mehr so.
Und vor allem, es wird halt nicht wahnsinnig viel Story erzählt über ihn. Also ich habe mich dann so gefragt, so, ja, jetzt machen sie über den eine Serie, weil den alle toll finden, aber eigentlich haben sie nichts zu erzählen über ihn oder wollen nichts über ihn erzählen oder haben sich nichts zu ihm ausgedacht. So, ich meine, was wir schon sagen können, ist, er hat hier diese Festung von Jabba the Hutt, besitzt er jetzt, gell? Das ist ja der Ausgangspunkt am Anfang. Und muss sich halt da jetzt zurechtfinden und auf Tatooine eben im Endeffekt seine Pfründe sichern, die er jetzt neu hat. Und dazu sammelt er halt irgendwie eine Combo zusammen und hat Gegner. Aber das war's, ja. Mehr Story ist es ja kaum.
Es entwickelt ihn echt wenig weiter.
Ja.
Ja gut, er muss halt irgendwie, also das Letzte, was wir sozusagen wissen aus dem offiziellen Kanon, ist natürlich, dass er im als Jabba da besiegt wird mit seiner komischen schwebenden Yacht, weil er Luke in diesen Schlund da von diesem Salak Pit oder wie das Viech heißt, da reinschmeißen will. Das ist auch das Ende von Boba Fett. Da fällt Boba Fett auch in diesen Schlund rein und Jabba stirbt und diese Yacht geht kaputt und dann verlässt die Szenerie ja sozusagen diese Stelle. Und wir wissen eigentlich gingen immer alle davon aus, das war's mit Boba Fett, der ist tot. Und demzufolge startet diese Serie ja jetzt hier auch damit, uns zu erklären, wie er da rausgekommen ist. Und entwickeln sich Dinge mit Sandleuten und so weiter und so weiter.
Was ganz, ganz cool gemacht ist, finde ich, diese Rückblicke immer. Das fand ich ganz cool installiert.
Ja, fand ich auch. Wobei sie große Teile der ersten Folgen einnehmen. Man hat dann immer so das Gefühl,
ja.
Es ist mehr Rückblende als nach vorne. Ne? Hm.
Mich erinnerte das an irgendwie Assassin's Creed.
Ein bisschen, ja.
So.
Stimmt.
Fühlte sich kurz stimmt, an. Die Assoziation ist
weil gut, er auch in so einem Ding lag, gell?
Ja.
Ja. Interesting. Ja, und dann Fennec Shand, so eine Attentäterin oder beziehungsweise auch so. Kennen wir aus dem Mandalorianer, hat im Mandalorianer nur so eine kleinere Nebenrolle gehabt und wir haben ja schon im Mandalorianer haben wir ja Boba Fett schon gesehen. Also wir wussten ja eigentlich schon, dass er nicht tot ist, aber wir hatten halt diese Verbindung nicht. Wie ist der eigentlich jemals aus diesem Schlund rausgekommen? Und wieso konnte der Mandalorianer wieder auftauchen? Das war so die Frage, die damals offen blieb. Und Fennec Shand war dann an seiner Seite damals. Wir wussten ja auch nicht, warum. Und das kriegen wir jetzt erzählt. Aber was wir zum Beispiel auch nicht erzählt kriegen, ist irgendeine Backstory zu Fennec Shand. Die ist die ganze Zeit an seiner Seite. Die ist seine rechte Hand. Mhm. Aber wir wissen nichts über sie. Also so ziemlich gar nichts. Die ist total unterverwendet, unterbelichtet auch, was die Figur angeht. also nicht die Schauspielerin, okay, sondern die. Also was steht denn auf diesem Character Sheet? Ja, ist krasse Attentäterin, voll cool, hat jetzt künstlichen Bauch. So, fertig. Ist böse und sagt immer One-Liner.
Ja, genau.
Das ist so ungefähr exakt das. Also da gibt es keinerlei, wir wissen nicht mal, wo die herkommt, was sie macht. Also es ist total, total dünn. Das hat mich aufgeregt.
Ja.
Und dann natürlich das, worüber wir nur im Spoiler-Teil reden können. Was wollt ihr? Ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Macht ihr mal.
Ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll. Also ich fand einiges echt cool. Mir hat einiges sehr gut gefallen. Und ich fand einiges sehr, sehr störend. Also, ich weiß nicht, wo ich richtig anfangen soll. Vielleicht fange ich mal an, wo ich tatsächlich auch angefangen habe, die Serie, nämlich in Folge 6.
What?
Ja, ich habe ja gestern erst, der Stefan hat ja gestern geschrieben so, weil ich hab ja immer gedacht, oh ja, Boba Fett, das dauert noch lange, bis ihr da irgendwo seid, kann ich mal irgendwann nebenher schauen. Und dann schreibt der Stefan gestern so, oder du schreibst irgendwie, ja, können wir morgen schon aufnehmen? Oder Stefan schreibt, ja, Boba Fett habe ich dann übrigens fertig. Und ich
das so, war schon oh, andersrum.
Ja, oder andere, keine Ahnung. Und ich so, oh shit, noch ein Tag für eine Serie, das wird hart. Und,
aber schön, wie du dir die Jacke auch einfach anziehst.
Vor allem
muss das jetzt machen.
Eine Serie von einem Franchise, was ich eigentlich gar nicht so mag. Das ist ja. Und dann hat der Stefan irgendwie sowas geschrieben, so, ja, ja, weiß nicht so recht, ob das deine Serie ist, aber irgendwie, aber cooler Bambuswald oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. Und
der Bambuswald war auch super.
Genau, und dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn dieser Bambuswald, ja? Weil ich dachte so, oh Gott, 7 Folgen, bis ich da beim Bambuswald bin, da gucke ich ja 5 Stunden. Und dann hat er gesagt,
Bambuswald,
ja.
Bambuswald, ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet.
In der 6. Folge.
In der 6. Folge.
Ach so, und, beim, ja, ja, okay.
Genau. Und dann hat er mir eben gesagt, ja, 6. Folge. Und dann, und in der 5. würde sich was ändern. Und was sich da ändert, wusste ich ja schon, weil ich hatte ja Flimmerfreunde gehört. Und dann bin ich halt in die, direkt habe ich die 6. Folge geschaut und ich muss sagen, der Bambuswald ist echt schön. Und die Folge war auch so, ja, der Stefan hatte irgendwas angedeutet, dass irgendwas nervig ist, wo ich dann auch so fand, ja, ist ein bisschen albern, aber ist halt ein Zitat auf die Episode 4 bis 5, ich weiß nicht welche davon. Und ja, fand ich ganz nett. Also, obwohl da auch Dinge drin sind, die ich schwierig finde. Aber gut. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das wirkt ja total cool und gefällt mir auch. Und wie, zum Beispiel, wie er auf irgendwie da wartet und diesen Roboter-Insekten beim Bau einer Schule zuschaut.
Total geil, wie die ihm erstmal eine Bank bauen.
Ja, fand ich super. Fand ich cool, sehr, ja, sehr lustig und sehr cool. War einfach alles so schön gebaut und so. Und da habe ich gedacht, okay, ist vielleicht doch eine Serie für mich. Und dann habe ich halt da weitergeschaut. Und habe ich dann gleich die 7. geschaut? Nee, dann habe ich, glaube ich, erst die 1. geschaut. Meine ich.
Ja, ich gestern geschrieben hast du 671, aber ich weiß nicht,
ob ich bin mir jetzt gar nicht mehr
als Reihenfolge gemeint war oder.
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich habe erst die 1. dann geschaut. Ich glaube, ich habe 617 geschaut. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, jetzt will ich mal wissen, wie diese Serie losging. Und dann habe ich halt diese erste Folge geschaut. Nee, du hast recht, ich habe erst die 7 geschaut. Ich habe die Serie erst fertig geschaut, habe dann dieses Finale, was ich auch, ich fand die Action im Finale irgendwie anstrengend, weil der halt
CGI
voll war.
Ein bisschen dünn, ne?
Ja, auch dieses, dass die immer so rumfliegen, die Mandalorianer sind ja im Endeffekt alle, gell? Das fand ich, sieht blöd aus und ja, vielleicht ist die CGI auch einfach nicht. Dann auch diese Feuergefechte mit diesen lächerlich kleinen oder lächerlich großen Waffen und diesem riesen Roboter und dann dieses King Kong Zitat und
dieser furchtbar. Roboter, der nicht treffen kann. Absurd.
Ja, genau, genau, Roboter, die nicht treffen, ja, so ein Scheiße, also so eine Scheiße, auf so eine Entfernung, ja. So eine, weißt du, wegrennende Passanten und ein riesiger Roboter schießt hinter ihnen her und er schießt immer kurz dahinter, trifft keinen. Dann auch überhaupt Gefechte.
Und Kämpfer, die als total erfahrene, schlagkräftige Truppe, die jetzt, wenn die eingreifen, dann haben wir eine Chance gehandelt werden. Und die kommen dann und rennen vor diesem Roboter weg und statt sie mal irgendwie in Deckung gehen, rennen sie in der Mitte von der Straße in einer geraden Linie von diesem Ding weg. Und du denkst dir, dass ihr nicht alle tot seid, ist schon das Erste, so wie du sagst, du schießt immer daneben, aber es liegt eigentlich zum einen daran, dass dieses Ding nicht schießen kann und zum anderen, dass die Leute, die erschossen werden sollen in der Szene, auch eigentlich so komplett bescheuert sind. Und das hat mich auch nur aufgeregt, diese Szene.
Ja. Dann hatte ich das Gefühl, es ist irgendwie familienfreundlich gemacht, was mich gestört hat. Weil zum Teil, ich weiß jetzt gar nicht, könnte auch in der 1. Folge gewesen sein, also in der oder in der 1. Folge, sind so Szenen drin, wo so mit Messer oder Schwertkampf oder also auf jeden Fall irgendwelche Hieb- und Stichwaffen Und man sieht halt nie Blut. Also die stechen sich halt von irgendwie in den Bauch, in den Kopf, irgendwie hacken irgendwie Hälse auf, aber man sieht halt nichts. Und ich dachte so, also komm, also entweder ihr zeigt's oder ihr zeigt's halt nicht. Was soll dieser Quatsch? Und ja, dann diese ehemalige Freundin des Mandalorianers, die da ja auch auftaucht in der letzten Folge.
Sidaris Figur, meinst du?
Die ist so ätzend nervig. Furchtbar. Die ist halt so, ja, dieses Comedy, das ist auch was mich auch dann in der Folge 2, die ich als letztes jetzt geschaut habe, genervt hat, weil ich habe nur 4 Folgen geschaut. Ich habe nur 6, 7 und 1, 2 geschaut. Die machen halt dauernd Comedy, weil es halt erwartet wird von Star Wars, dass halt Star Wars so eine Mischung aus Science Fiction, Action und vor allem ganz viel Comedy ist. Ja, also immer lustige Figuren, lustige One-Liner, lustige Slapstick-Comedy. Und es wirkt halt in der Folge 2, tut mir leid, aber ich finde es total rassistisch. Also diese Geschichte mit diesen Sandleuten, wie der Boba Fett bei diesen Sandleuten da ist und da erst von den edlen Wilden das Kämpfen lernt und dann ihnen halt beibringt, wie man Motorrad fährt, und die dummen Wilden können es halt nicht richtig, weil sie halt irgendwie hinten und vorne nicht unterscheiden können und über ihre eigenen Füße dauernd stolpern. Und also
ich dachte, ey, das fand ich auch sehr anstrengend, weil sie sich wirklich so betont dumm anstellen. So nicht, ja, nur genau, wir können es nicht und müssen es üben, sondern wir sind einfach zu bekloppt, um zu wissen.
Genau.
Ist halt auch wieder ein Ausschnitt aus einem Western, wie auch die 7. Folge.
Ja.
Ist ja auch, also ja, es erinnert mich so an diesen Western, auch den wir dann neulich geguckt haben.
Ja, ja, ja.
Dieses Häuserzeile auf großes Gebäude zu und.
Ja, und total Bösewicht.
Western.
Dieser Hauptbösewicht am Ende. Der ist ja auch, das ist ja ein Western-Held, also oder ein Western-Anti-Held mit seinem Cowboy-Hut. So.
Ja.
Mit diesem weißen Gesicht und den roten Augen.
Blaues Gesicht, oder?
Blau, oder?
Ja, was weiß ich. Irgendwie gleich.
Ja, Cad Bane, mit dem hat Boba Fett durchaus Geschichte. Also das ist auch nicht in den Hauptfilmen erzählt. Cad Bane war damals, ja, wie so ein bisschen sein Mentor. Aber die haben sich auch früher schon auseinander dividiert und dass sie dann jetzt hier nochmal aufeinandertreffen und einen Showdown zusammenkriegen, das ist schon ganz gut gemacht eigentlich so für Star Wars Gesamtkanon, aber ja, es war schon sehr Western, also das versucht es aber, glaube ich, nicht zu verhehlen, oder? Also.
Aber das war ja der Mandalorianer auch schon, der war ja auch zum Teil schon Western,
ja,
aber da fand ich es noch irgendwie stimmig. Und hier war aber diese Western-Sache zum Teil so oft so krass übertrieben, also auch diesen Zug überfallen. Ja, die Action war gut, aber das ist halt eine reine Western-Szene gewesen und das Finale ja auch. Also das war mir alles zu dick aufgetragen. Und immer diese scheiß Wischblenden. Wir haben es kapiert, ihr dürft das, weil ihr Star Wars seid, aber hört auf damit. Das sieht scheiße aus.
Die sehe ich schon gar nicht mehr, das ist cool.
Ich hasse das.
Mir fällt die auch immer wieder auf.
Ich hasse das.
Anstrengend.
Einfach nur, das machen die ja nur, um zu zeigen, dass sie als Einzige das dürfen.
Wahrscheinlich, ja. Es ist halt ein Stilmittel, was in Star Wars reingehört. Warum auch immer. Es ist halt so, weil George damit angefangen hat.
Ja, genau. Und schlechte Kostüme, die absolut billig und scheiße aussehen. Ja, oder nicht nur Kostüme, sondern so Aliens, deren Haut nach einem billigen Scheiß-Kostüm aussieht. Ja, weil es in den 70ern auch schon so war. Haha, sehr lustig. Aber ihr nehmt ja auch die Special Effects nicht mehr aus den 70ern. Ja, da habt ihr ja auch ein bisschen was dazugelernt in diesem Jahrtausend. Warum dann dieser Quatsch? Also, oh. Diese komischen irgendwie Federkissen, die sie sich hinten an den Kopf genagelt haben und dann darüber auch noch dauernd Witze machen. Und dieser blaue Typ, der irgendein lustiges Instrument spielt, der auch einfach nur ein Bett ist, ein ausgestopftes. Und, oh. Ich weiß nicht, was das heißt, soll.
Oh Gott, ich wusste eben noch, wie er heißt. Max irgendwas. Diese komischen, wie heißen sie? Die Augments, glaube ich. Die haben, muss ich ja kurz an Cyberpunk denken. Diese total kreischbunten Jugendlichen, die er sich dann noch anlacht. Da gibt's auch eine so eine Verfolgungsjagd-Szene, wo sie irgendwie den Bürgermeister-Adjutanten da verfolgen durch die Stadt und dann ist Verfolgungsjagd auf Motorrollern im Wesentlichen. Diese Verfolgungsjagd ist auch so schleppend langsam Und von allen diesen Tropes voll, jetzt müssen wir noch durch einen Gemüsestand fahren, weil, hey, das haben wir bei Louis Defilé schon immer so gemacht. Und, also, das war...
Ja, nur Tropes, du hast recht.
Ja, das und das war, aber diese Verfolgungsjagd war so bemüht und die Special Effects, diese Motorroller sind, oder das waren doch im Grunde Motorroller, oder? Das wirkte doch wie eine Vespa auf mich oder auf euch hoffentlich auch, oder habe ich da falsch einsortiert? Also jedenfalls.
Ja, aber diese eben nicht so ein schicker Motorroller, der, weiß ich nicht, 125 fährt, sondern eher so einer, der 25 fährt vielleicht.
Genau, ja, genau. Genau so.
Getuned, vielleicht fährt er 50. Oh.
Und auch die Art, wie die sich in die Kurven legten mit diesen Dingern und wie quasi Schwerkraft oder sagen wir mal, Zentrifugalkraft gegen Schräglage, gegen, also jeder, der mal Motorrad gefahren ist, ich weiß nicht, wie diese Schwebetechnik sich sozusagen in der Kurve abstützt, aber so wie sie es da visuell gemacht hat, haben sich mir die Fußnägel gerollt. Das stimmte nichts. Das war so, und es sah auch alles zu langsam aus. Und da habe ich jedes Mal gedacht, bei dieser Szene und dann bei dem großen Schlusskampf in der letzten Folge, hatte ich das Gefühl, ihr nehmt euch Action-Pieces, also diese Verfolgungsjagd, genauso wie diese Panzerschlacht im letzten, oder im Grunde war das ja ein Panzer, dieser riesige Roboter, diese Panzerschlacht im letzten, das sind Action-Set-Pieces, die sind zu groß für das Budget. Das geht einfach nicht. Das sieht am Ende scheiße aus. Scale es runter, mach es ein bisschen kleiner, lass es mehr im Weltraum stattfinden, wo das CGI vielleicht billiger ist, weil es nicht mit real rumlaufenden Menschen und Häusern interagieren muss, sondern vor einer schwarzen Wand passieren kann. Dann mach halt noch eine Raumschlacht, das geht besser, die sehen besser aus. Das hat mich geärgert.
Ja, mich auch.
Wollen wir zum Spoilerteil übergehen oder hat noch jemand was hier hinpasst?
Stefan hat nicht viel gesagt.
Das stimmt.
Weil ich so rumgepöbelt habe.
Ja. William Screaming ist mir noch aufgefallen am Schluss. Habe ich mich was sehr gefreut. Als einer von den...
Ach, echt?
Von denen bin ich weggeschleudert wird, taucht plötzlich der Willems Scream auf.
Cool.
Oh, stimmt.
Aber ist ja auch schon häufiger in Star Wars.
Ja, klar. Ja. Und vor allen Dingen, als er wie King Kong oben auf diesem Turm sitzt, glaube ich, das war die Szene. Dann schmeißt er ihn weg und dann, ach ja,
guck mal. Ah, okay. Ja. Sehr gut, ist mir nicht aufgefallen.
Ach so richtig so obendrauf, auf dem Ton oben drüber. Ich dachte, das ist aber schon sehr deutlich. Ja, Quatsch. Vielleicht habe ich auch, cool, auch erwartet an der drauf gewartet an der Stelle.
Ja, weil man Tropes erwartet bei diesem bei dieser Serie.
Aber das ist ja schön, das ist ja ein Pluspunkt eigentlich, oder?
Ja, also mich hat's auch bei weitem nicht so geärgert wie den Christoph, weil ich halt einfach mit dem Universum ganz anders umgehe. Mich hatte ja die erste Staffel Mandalorian ziemlich geärgert, weil das irgendwie so nichts war. Und hier passierte immer was, auch wenn es fiese Sprünge sind, wenn Leute auftauchen, die nicht auftauchen, wenn die Serie einen Namen hat und es Folgen gibt, wo die Person überhaupt nicht auftaucht. Das fand ich dann schon etwas mühsam. Also irgendwie Folgen, wo es halt gar nicht um Boba Fett weitergeht. Also ich finde so die ersten vier, die passten zusammen.
Aber die sind sehr slow, ne?
Ja, aber irgendwie...
Ja, war nett erzählt und so. Aber es ist halt wirklich die Frage, warum man das Ganze nach ihm benennen muss. Also ist mir nicht klar.
Ja, es ist ja schon irgendwie 4-7.
Man hätte es Tatooine nennen können. Hätte genauso gepasst.
Ja, aber dann hätten die Leute sich nicht gefreut, dass sie endlich die Geschichte von Boba Fett erzählt kriegen.
Ja, das stimmt.
Vermeintlich. So, von mir aus können wir jetzt auch noch kurz in den Spoiler-Teil abbiegen.
Mhm. Eine Sache können wir noch erklären, hier, auch ohne Spoiler. Hier mit dem Spice.
Oh, Moment.
Also, das Spice kenne ich halt aus Dune, ja?
Und ich auch. Ich fand das auch sehr
auch eher so Wüstenplanet und so. Und dass Star Wars schon immer bei Dune geklaut hat, ist ja auch bekannt, aber so eins zu eins, gab es das früher auch schon in Star Wars? Kam da schon mal Spice vor, als die Droge, die alles zusammenhält und die auf dem Wüstenplanet abgebaut wird und
in der Wüste, die Dune-Wüste heißt. Also.
Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, ja, krass. Ja, vielleicht kam das 3, 4, 5, die du nicht gesehen hast.
Ah, das kann sein.
Also die Zitate zu Dune fand ich irgendwie Schon ja, unangenehm.
Ist es Zitat oder ist es geklaut? Also das ist halt die Frage, ja?
Ja, also, also in dem Augenblick, wo es hieß, dass es Spice heißt und dass es im Grunde Sand ist, der braun ist, und dann, wenn man zurückdenkt an zweite Staffel, ist es, glaube ich, oder erste? Egal, also wo er den Sheriff hier, den wie heißt der Schauspieler?
Du meinst jetzt Mandalorian oder was?
Zweite Staffel von Mandalorianer. Wo er den Sheriff, der ihm die Uniform gibt, ist glaube ich erste Staffel, wo er den kennenlernt, da geht es ja darum, dass sie so einen komischen unterirdischen Wurm besiegen müssen, der
stimmt,
immer
ja.
Von unten kommt.
Also, Würmer, ja.
Ja, wenn man daran zurückdenkt, dann merkt man, also ich weiß nicht, ob das noch Zitat ist, also das ist schon irgendwie, ist mir auch sauer aufgestoßen.
Ja, und was meine Frage an euch, gab es das in den alten Filmen schon? Kam da auch schon auf Tatooine Spice vor und Sandwürmer?
Ich glaube nicht.
Nee?
Nee.
Dann ist erstaunlich.
Also für mich wirkt es so, als soll das jetzt quasi zu einem Universum zusammengeklopft werden.
das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren.
Nee, natürlich funktioniert es nicht, aber also sie nehmen doch alles von Dune und stopfen es hier einfach rein. Und
ja, also
vielleicht erklären sie irgendwann 2000 Jahre früher oder später.
Genau, Hakon.
Waren die Hakon hier.
Und Darth Vader war ja von den Atreides, das wissen wir ja alle. Ja, werden wir dann später erfahren.
Don't know.
Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal ins Spoiler-Teil, oder?
Okay.
Achtung, genau.
Die Spoiler-Alert. Denkst?
Genau, also gleiche Sache, die ich immer habe in Star Wars Filmen und vor allem in Episode 2, glaube ich, oder 3, Episode 2 und 3, die Jedi sind einfach beschissene Arschwichser und also ich hasse diese Arschlöcher. Das sind halt nicht die Guten, das sind halt die Bösen.
Das ist, halt ist nicht direkt Attachment Parenting, ne?
Was meinst du damit?
Naja, so mit Bindung und so haben sie es nicht so speziell bei.
Genau.
Man nimmt ihn ja als kleines Kind wahr, auch wenn er ja schon 30 ist oder so.
Wirklich die Jedi, immer, wenn man sie hat, ich habe halt keinen Bezug zu den alten Filmen, ja. Bin nicht sozialisiert mit die Jedi sind die Guten, ja. Ich habe die Jedi kennengelernt, mehr oder weniger in Episode 1 bis 3. Und da waren es auch schon die Idioten. Ja, da waren es halt die den, der am meisten Macht hat, so lange demütigen, bis er zu den Bösen überläuft. Ja, also so verfickt dumm. wo ich mir auch dachte, ihr habt es nicht anders verdient, dass ihr alle abgeschlachtet werdet. Und hier jetzt ja wieder, ja? Also diese Scheiße.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, jetzt musst du natürlich sagen, dass die Autoren dieser Serie, die haben jetzt keine andere Wahl. Also die haben die haben wirklich keine andere Wahl. Die haben jetzt, also es gibt keinen Grogu Jedi in Teil Episode 7, 8 und 9. Es gibt einen verbitterten, ja okay, aber es gibt einen verbitterten Luke Skywalker in 7, 8 und 9, der verzweifelt ist, weil seine ganzen Jedi-Teachings alle schiefgegangen sind, weil er eben genau
ja,
das
Jedi
immer,
halt
immer gemacht hat.
Oh.
Ja, nee, weil er es auch wieder falsch gemacht hat. Er hat es ja mit
ja klar, weil er ein Jedi ist. Klar,
ja, mit das, Kylo,
wir machen alles falsch.
Ja, aber darauf will ich doch raus. Er hat es mit Kylo Ren wieder versaut und ist danach komplett desillusioniert auf diese komische Insel gezogen. Da kannst du jetzt nicht dazwischen, quasi von der Timeline dazwischen erzählen. Ja, und dann ist Luke Skywalker gekommen und war total nett zu Grogu und hat gesagt, hier, mach mal Freunde und so und Jedi wirst du nebenbei auch noch. Und das funktioniert. Also das kannst du ja so nicht erzählen. Es geht ja nicht, dann reißt du den Kanon auseinander.
Ja, hast
du
recht.
Insofern klar. Hatten sie einfach keine, sie mussten ihn zu dem Arschloch machen, sonst bricht das alles zusammen. Ja, wir haben auch vom Fernseher gesessen und haben gedacht, du Blödmann, echt, dieses arme kleine Viech, jetzt lass ihn doch mal in Ruhe. Und dann schießt er auch noch auf dich.
Lass doch wenigstens diesen scheiß Frosch essen. Ja, wo ist denn das Problem, wenn er jetzt mal diesen einen Frosch isst?
Genau. Obwohl ich da auch schon wieder im Hinterkopf hatte, so, vielleicht ist das jetzt auch wieder so, das wollen sie in ihrem irgendwie ab 12 Film nicht zeigen. Oder keine Ahnung, wie der so ein Frosch isst.
Aber später darf er doch Würmer essen, so viel wie er will.
Ja, aber da schwankt für mich so mit so, das gehört sich nicht, so einen Frosch zu essen. Ah, sowas machen wir doch nicht. Und ich dachte, ey, lass ihn doch seinen scheiß Frosch essen. Also, nee, wie reagiert Skywalker? Er lässt ihn den Frosch nicht essen und gibt dann ein bisschen an, was er alles Tolles kann. Oh, ich kann dir alle Frösche zeigen hier, die du alle nicht essen kannst. Oh, was ein Arschloch. Unfassbar.
Also was Ähnliches hat der Yoda doch auch gemacht, oder? Also, mir kam die Szene irgendwie hart bekannt vor. So,
Die
zitiert sein eigenes Training auf Dagobah, die zitiert dann nochmal das Training von, eigentlich so vorwegnehmend sozusagen, von Rey später. Die rennt ja auch da irgendwo durch den Wald und muss ein Trainings machen. Also diese ganzen Jedi-Trainings.
Ja, aber auch ein Zitat von dem Skywalker-Training.
Aber das haben wir doch alles gesehen.
Ja.
Und wieso muss aber das immer noch so hölzern sein, auch wenn er am Computer gemacht wird?
Ja, das war, genau, das ist meine Frage. Wie ist der gemacht? Das ist schon der alte Schauspieler, der einfach jung gemacht wird, oder? Oder ist der komplett animiert oder ist es ein anderer Schauspieler? Erklärt mir das.
Da habe ich nicht genug zu gelesen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mark Hamill war da auf jeden Fall involviert, aber ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass er nicht, also dass Mocap-mäßig nicht von Mark Hamill gespielt wurde, aber das ist jetzt sehr dünnes Eis, da bin ich nicht tief drin.
Also, aber sieht sehr, sehr echt aus. Also nicht sehr uncanny.
Absolut. Also da muss man sagen, da ist das CGI richtig gut, wenn man überlegt, wie beschissen Prinzessin Leia in, was war's, Teil?
Welcher auch immer, ich weiß, wo seit Karl gestorben war.
7 oder 8, ja. Irgendwo hat man sie mal ganz kurz jung gesehen und das war richtig schlecht. Also da haben sie gelernt, wie das
zu machen. Ja, sieht richtig gut aus. Also es
Und jetzt, wo wir im Spoiler-Teil sind,
Ich hätte ja fast das Kapitel schon, also nicht nur Boba Fett genannt, sondern eigentlich Mandalorian 2,5. Weil
ja, klar.
Das ist tatsächlich tatsächlich auch von irgendeinem verantwortlichen Menschen, der da irgendwie, verantwortlich weiß ich nicht, aber irgendjemand, der mitgearbeitet hat an der Serie, in irgendeinem Interview, bevor die Staffel rauskam, auch gesagt worden, dass sie es so, ich weiß nicht, ob der befugt war, das so auszuplaudern, aber sie haben das mehr oder weniger so gesagt, dass es ein bisschen Mandalorianer 2.5 ist. Aber dass sie dann halt die große Frage, die nach dem Ende von Mandalorianer, wird er Grogu jemals wiedersehen, dass sie sich das nicht für Staffel 3 Mandalorianer aufheben, sondern es in so einem Side-Project verbrennen. Also, und die Szene dann auch halt so eine Wegwerfszene ist, in irgendeiner Verfolgungsjagd auf der Rückseite von irgendeinem.
Das finde ich das Schlimme. Nicht, dass es in dieser Serie verbrennen, weil die Serie kann man, wie der Stefan ganz richtig sagt, einfach als eine Mandalorians-Serie sehen oder eine Staffel, die halt zufällig nicht Mandalorian 3 heißt. Stimmt, inwiefern sie das verbrennen. Also so, die machen halt nichts daraus. Schade.
Ja, während so eines riesigen Kampfes begegnen sie sich wieder, haben irgendwie so eine Sekunde Zeit, irgendwie kurz mal, oh, was macht er denn hier? Oh ja, schön, und du.
Okay.
Eigentlich hätte das sehr emotional werden müssen und sollen und so, aber irgendwie passiert es so nebenbei und ist dann auch egal.
Ja, und auch, er kennt ja mittlerweile halbwegs seine Fähigkeiten. Warum er nicht halbwegs auf die Idee kommt, ihn in dem Endkampf irgendwie einzusetzen? Das hat er ja schon gemacht gegen diesen Wurm und
gegen dieses Horntier.
Oder das Horntier, ich habe keine Ahnung, gegen irgendein wilden Drachen wurde er ja schon mal eingesetzt. Warum er hier nicht gegen den Roboter eingesetzt werden soll? Ja, also.
Ja, das war irgendwie verschwendet so ein bisschen. Das war so aufgeladen so mit Emotionen und entlud sich dann so mit so einem Pfff und war's fertig.
Also. Ja, und das ist das, was Fern sagte. Da hatte ich das Gefühl, sie hatten über den Boba Fett nicht genug zu erzählen. Naja, ach komm, dann machen wir noch ein Drittel der Serie einfach Mandalorianer, der ging ja gut. Ja.
Ja, genau. Ja, diese ganze Folge auf diesem komischen Ring-Ding da, was ja irgendwie ein extrem cooles Set
war. Das sah super cool aus, ja.
Ja, und dann rennt er da rum mit seinem Schwert und so und dann alles so. Das sind alles Sachen, die gehören eigentlich in die Mandalorianer-Serie und die in der Folge taucht er ja kaum auf, der Boba Fett. Also, don't know. Aber trotzdem, und das ist halt das Schlimme, es ist Star Wars und ich muss das weitergucken. Und
ich werde auch irgendwie schauen, die
und wie hat mir das halt trotzdem, ich habe jetzt fast nur gemeckert, aber es ist halt so, es ist Star Wars, es berührt so einen Punkt in meinem Herzen und Grogu war drin und der Mandalorianer war drin und Und Boba Fett gewinnt man so langsam lieb, weil er halt doch jetzt ein paar Entscheidungen trifft, die eigentlich sich aus der Figur nicht erklären, wenn der sein ganzes Leben lang ein absolut fieser Typ war, der immer lieber erstmal geschossen und dann gefragt hat. Und jetzt auf einmal entdeckt er irgendwie sein Herz für die Menschlichkeit und für alles Mögliche und rettet irgendwelche darbenden Vespa-Fahrer, weil die keinen Job mehr haben und so. Also das ist alles so, auf einmal ist er so ein, das erklärt sich alles nicht und es ist so viel unlogisch in dieser Serie. Aber trotzdem so, ja, warum ist es schon vorbei? Schade, hätten noch 10 Folgen länger gehen können.
Ja gut, das Gefühl habe ich nicht. Trotzdem muss ich sagen, unterhält es mich schon irgendwie. Ich sehe das mit einer gewissen Distanz. Auch dann eben analytischen Distanz, also ich ärgere mich dann über manche Dinge einfach aus analytischen Gründen, aber es unterhält mich schon auch, also hab ich viel mehr Spaß dran als an Star Wars Filmen, muss ich sagen. Vielleicht, weil es langsam erzählt wird, ich weiß es nicht. Weil es wahnsinnig schnell erzählt war es nicht. Also es ist schon so, richtig viel passiert da nicht, aber ja. Okay, dann kann man sich auch so ein bisschen, ja, dann kann man sich auch so ein bisschen Zeit nehmen und eben so darüber Gedanken machen, so dass eben bestimmtes, was gerade gezeigt wird, was dann auch sehr lange gezeigt wird, eben vielleicht komisch rassistisch ist oder ein Zitat auf sich selbst oder auf irgendwas anderes oder auf dies oder auf jenes. Ja. Man hat Zeit in der Serie, finde ich. Also ja.
Stefan, du hast doch dieses Gefühl eher so, wie ich das auch habe, oder? So mit so einem Place in your heart.
Ja, auf jeden Fall. Und also mir hat es Spaß, also insbesondere die ersten 4 oder was, bevor dann dieser Bruch kam, fand ich so, ach, okay, jetzt wird uns diese Geschichte erzählt, es wird ein bisschen Tatooine erzählt, es wird ein bisschen, ja, das mit den Eingeborenen oder wie auch immer, fand ich seltsam, aber von mir aus.
Aber dass Sandleute mal ein bisschen mehr Platz kriegen, ist doch schon schön.
Ja, ja, ja.
Ja, das schon.
Das auch, aber eben wie sie dargestellt wurden und auch.
Genau, wie, die Wilden halt.
Also, ja, wie er immer so ein bisschen außerhalb war und nicht, weil sie ihn nicht dazugelassen haben, sondern weil er der weiße Beobachter war, so fühlte sich das an.
Ja.
So wie so ein, oh, dann schreiben wir mal auf, was sie jetzt machen. Aha, sie nehmen einen Stock und der ist gebogen und dann kämpfen sie. Das mache ich jetzt auch. Ich werde ihnen zeigen, wie das geht. Oh, sie sind ja doch besser als ich. Ja, ja. Und also und dann dieser Bruch. Also ja, ich schaue auch gerne Sachen vom Mandalorianer und ja, auf Luke hatte ich nicht so viel Lust, muss ich sagen. Also als der kam, dachte ich mir so, was willst du denn hier? Nee. Ja, du hast den mitgenommen, gut ist, lass, geh weg. Ich will Boba Fett gucken. Das fand ich einen seltsamen Bruch. Also ich gucke ja die ganzen Charaktere alle irgendwie gerne, aber es war seltsam, fand ich. Also da hat er mich dann fast verloren, aber naja, man guckt dann weiter und diese lustige, ja, hölzerne Schlussschlacht. Ja, dann bauen sie dieses Schwert so komisch auf. So, hier, du musst mal lernen, mit dem Schwert richtig umzugehen. Und dann kommt am Schluss so eine Szene, wo er das vielleicht mal richtig, aber es ist auch mehr so vorbeigerauscht. So. Aber dann hat er es jetzt richtig benutzt oder hat er einfach nur viel Kraft aufgewandt oder erzählen sie es nicht oder ist es eigentlich egal oder?
Es ist egal, das ist das Schlimme.
Das kommt so ein bisschen so, erweckt den Eindruck, als ob das jetzt dann Staffel 3 Mandalorianer geht, es dann wahrscheinlich eher ums Schwert, oder? Und um seinen, oder um diese Geschichte.
Also er hat doch dieses Monster auseinandergenommen mit dem Schwert, olé.
Ja, geschafft. Aber es gibt doch so viele Monster, die man mit so einem Schwert filetieren kann.
Ja, genau. Er muss da, glaube ich, schon noch lernen, wie das geht. Und die Frage ist ja, ob er jetzt dann den Thron von Mandalore damit besteigt oder nicht. Ach also ich glaube, da irgendwie geht die Geschichte dann
noch. Oh Gott.
Eher noch in die Richtung. Da rennt doch auch noch hier, wie heißt denn die andere? Bo-Katana sowieso.
Haben sie die nicht rausgeworfen? Wegen ihrer trumpistischer
Nein, das war Cara Dune, die du meinst.
Ach so, ja.
Da, die heißt auch Dune, fällt mir gerade auf. Interesting.
Da, ich denke, das wird irgendwas, da gibt es einen Zusammenhang.
Ja. Nee, also die haben sie rausgedingst, glaube ich, aber die andere Mandalorianer-Frau, die ihm...
Hier aus Battlestar Galactica.
Ja, genau. Die wollte ja den Thron eigentlich eher so besteigen, aber dazu müsste sie ihm das Ding ja im Kampfe abnehmen. Und weil du da hast ja nur das Recht, wenn du dieses Schwert im Kampf erworben hast. Und so, also mit anderen Worten, da ist, glaube ich, noch die Musik drin jetzt, weil ich meine, die Wiedervereinigung mit Grogu haben sie gemacht. So, was bleibt denn da noch? Also
ja, stimmt.
Und ich meine, warum taucht Grogu nicht in den Filmen 7, 8 und 9 auf? Ja, weil die Figur erst später erfunden wurde, rein technisch gesehen, aber für den Kanon so, wo verschwindet der hin? Also das müssen wir schon auch noch erklären.
Ach, ist doch groß, das Universum. Und
ja, genau. Da ist eine riesige Schlacht, der Imperator ist wieder da, Grogu hat gerade keine Zeit, der muss, ist in Vegas. Irgendwie so.
Fryser.
Genau. Auf Fryser Sandwürmer essen. Gut. Haben wir's. Oder wollt ihr noch?
Nö.
Punkte müssen wir ja nicht.
Bei Snoo Snoo. Kennst du das?
Snoo Snoo?
Das ist Snoo Snoo.
Ah, ich erinnere mich. Ja. Auch Star Trek, genau so, oder? Groß.
Nee, das ist Futurama.
Okay, da bringe ich irgendwas durcheinander gerade.
Futurama also habe ich nicht viel gesehen. Diesem Amazonenplaneten sind, die völlig übersexualisierten, ultra wilden Amazonen mit dicken Muskeln und die eben dauernd Snoo-Snoo wollen. Und am Anfang finden sie es ganz gut, bis sie merken, dass das auch die Hinrichtungsmethode ist. Death by Snoo-Snoo. Wenn man halt zu Tode gevögelt, bis das Becken bricht.
Klingt eigentlich auch wie eine Folge für die dritte Staffel von On the Orville. Könnte man
ja, genau.
Gut machen. Ja. Orville sollte übrigens im März anlaufen. Ist in den Juni verschoben worden. Weiß ich nicht mehr genau. Habe ich irgendwie irgendwo gelesen gehabt. Ich habe es vergessen. Wahrscheinlich irgendwas, keine Ahnung, Corona-Verzögerung, bla, irgendwas, ja, Sternchen. Ja, aber das könnte auch gut werden, hoffentlich.
Dann lass uns jetzt erstmal hier offiziell rausspringen aus dem...
Aus dieser Kapitelmarke?
Ja, genau. Okay.
Ja, genau, dann sind wir zurück.
Fanden wir es jetzt gut oder nicht? Ich weiß nicht. Doch, eigentlich fanden wir es irgendwie sehenswert, oder?
Ja, man hat ja keine Wahl. Also wenn du Mandalorianer weitergucken willst, musst du das ja gucken. Und ja, es ist Star Trek, es macht so ein wohliges Star Trek-Gefühl im Bauch. Star Wars, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Es ist Star Wars, es macht dieses wohlige Star Wars-Gefühl im Bauch und deshalb muss man das gucken. Aber es gibt schon viel, über das man meckern kann.
Ja, das stimmt.
Ja. Wo wir gerade bei Star Wars und Lichtschwertern sind, schreibt sich die Überleitung ja direkt
von alleine. Schreibt sich was selbst.
Habt ihr eigentlich, ja, mach mal an, Moderation.
Du hast dir eine
ein Lichtschwert gekauft
oder eine überdimensionierte Taschenlampe.
Ach so, überdimensioniert ist sie gar nicht. Soll ich mal ein Foto davon machen?
Ja.
Ich schicke euch gerade mal ein Foto davon.
Der Lichtstrahl ist überdimensioniert, das ist die Lampe selbst nicht.
Ja, also die Helligkeit, die ausgesendet wird.
Ja, das auf jeden Fall. Also, der Herr Ulmer ist schuld, mal wieder. Von Bits und so. Vom iPhone-Blog besser gesagt. Der hat da in der Sendung irgendwann berichtet, dass er sich eine Taschenlampe gekauft hat. Und zwar eine Emissar D4V2 und dass die ganz toll sei. Und dann habe ich dem so ein bisschen hinterher recherchiert, habe da die Links angeklickt, die da in den Shownotes waren und irgendwie hat es mich dann reingesaugt, so langsam in dieses Taschenlampenloch und dann habe ich halt auch überlegt.
Der Typ ist doch auch schon für deine Tastatur verantwortlich, oder?
Ja, es könnte sein.
Aha. Okay, ich wollte nur...
I see patterns. Ja, jedenfalls habe ich jetzt dann gedacht, eine neue Taschenlampe wäre tatsächlich mal nicht schlecht, weil ich hatte früher mal so eine, was hat man früher immer gekauft? Maglite, ne? Ja, und da ja, hatte man hatte,
da ging es ja hatte, weniger um das Licht, sondern dass man jemanden damit totschlagen kann.
Richtig, und, genau.
Bei deiner jetzt nicht mehr so der Fall, oder?
Nee, absolut nicht. Die Maglite habe ich tatsächlich auch noch, aber das
aber
ist ja.
Kannst du nicht bei der, ist das nicht die, wo du, wenn du die Batterien kurz schließt, dann brennst? Das wäre ja auch eine Möglichkeit,
um
jemand loszuwerden.
Ja, wenn du Batterien kurz schließt, gibt es eine mittelschwere Verpuffung oder Explosion oder je nachdem, was du so machst. Also das diese Batterie, die ich da drin habe, ja, ist eine 26650er, für diejenigen, die das googeln wollen. 4,2 Volt Lithium, also 3,7 sind sie zertifiziert, aber beim Laden lädt man sie bis 4,2 Volt. Lithium-Ionen-Batterie, unprotected. Und höchster Peak-Entladestrom, den man ihr entnehmen darf, 40 Ampere. Also, das ist schon, serious Strom, der da rauskommt. Die wird auch richtig warm dabei, wenn du das machst. Dauerbelastung darf sie, glaube ich, 21 Ampere abnehmen, bis sie leer ist, was auch krass ist. Und du merkst dieser Lampe auch an, wenn du sie auf Vollpower fährst, wird sie relativ schnell sehr warm. Also es ist schon sehr, sehr gut, dass sie ein Metallgehäuse hat, dass da vorne so Schlitze reingeschliffen sind, dass sie mehr Oberfläche hat und mehr Hitze abgeben kann. Und die Lampe hält auf der höchsten Helligkeitsstufe ihre Helligkeit ungefähr, weiß nicht, eine Minute oder so, je nach Außentemperatur. Und dann fängt sie an, sich wegen thermischer Probleme runterzudrosseln. Die Helligkeit, auf die sie sich dann runterdrosselt, reicht immer noch, jeden zu blenden, den du blenden möchtest, oder irgendwas zu erleuchten. Und wenn du das Ding nachts im Wald, ich habe das jetzt mal gemacht, wir waren neulich mal spazieren mit den Kindern und sind so in den Sonnenuntergang rein und dann wird es ja doch relativ schnell dunkel und kurz bevor wir daheim waren, waren wir noch so am Waldrand und es war eigentlich dann schon so, dass du nicht mehr besonders weit gucken konntest. Und da habe ich das Ding angemacht und es ist wirklich so, das Teil ist im Grunde so krass wie so ein heutiger LED-Fahrzeugscheinwerfer. Du machst die an und es ist einfach taghell. Und ja, ist ein sehr schönes, kleines Monster von Taschenlampe.
Also jetzt mal ernsthaft, wofür? Also weil
ja, habe ich auch seit nicht, 4 Minuten diese Frage.
Ist ja. Es nicht immer viel zu hell? Also ich stelle mir jetzt so vor, ich bin beim Zelten, will nachts aufs Klo, mach dieses Ding an, ganzer Zeltplatz wach. So, warum sollte ich dieses Ding haben? Also,
ja, erstens, weil du sie nicht die ganze Zeit auf der höchsten Helligkeitsstufe betreiben musst. Die ist stufenlos dimmbar. und du kannst sie halt
ja, aber das ist hat, ja wie, wenn du sagst, warum fährst du einen Ferrari, der 300 km/h fährt? Bei uns darf man doch nur 30 fahren. Und du sagst, ja, man kann ihn ja auch mit 30 fahren.
Ja, aber man hat ihn doch, weil man schnell fahren kann.
Ja, ja, na gut, aber ich sag mal, das hier ist jetzt ein bisschen so der Punkt, das ist so die eine Taschenlampe, die du kaufst diese eine Taschenlampe und dann hast du eine Taschenlampe für alles. Also die kann die kann sehr weit leuchten, wenn sie möchte, weil sie, also ich habe das etwas größere Modell, der Herr Olmer hat die D4S2 gekauft und ich habe die, nein, D4V2 hat er gekauft und ich habe die D4SV2 gekauft. Die hat das sogenannte Channel Switching, das heißt, die kannst du, und das ist halt dann das Nerdige daran, du kannst sie selbst konfigurieren, wenn du sie bestellst, mit welchen LEDs du sie gerne hättest. Und ich habe dann natürlich erstmal eine Menge Reddit gelesen, eine Menge Taschenlampenforen gelesen und musste mich erstmal informieren, was ich dann gerne für LEDs hätte. Also habe ich jetzt eine Kombination aus ein paar Samsung LEDs, die eher warme Lichtfarbe haben, 3500 Kelvin. Und sehr, wie man in der Taschenlampensprache sagt, sehr floody sind, also die leuchten sehr in die Breite und machen ein sehr gleichmäßiges, helles, großes Lichtfeld. Und die anderen beiden LEDs, es sind 4 Stück da drin und es sind immer zwei Paare sozusagen, die anderen sind Osram W1, 6000 Kelvin, also eher ein kaltes Weiß, neutral zu kalt hin. Und die sind sehr throwy, also die sind eher fokussiert und gehen sehr geradeaus und demzufolge eher fürs Weitleuchten. Und was du halt mit der Taschenlampe machen kannst, sie hat nur einen Knopf und das ist das absolut Krasse. Ich kann euch vielleicht gerade mal, oder wir können das auch verlinken, das ist sehr unterhaltsam. Die hat so ein Betriebssystem, sage ich mal in Anführungszeichen, ein UI, wie der Taschenlampe-Experte da an der Stelle sagt, also ein User Interface, womit man mit nur einem Knopf, also sie hat nur einen Knopf, bedienen kann, ihre ganzen Funktionen. Und ich habe euch das gerade mal geschickt, wenn ihr da vielleicht mal drauf schauen möchtet. Es ist vollkommen absurd.
Ach du Scheiße.
Das Ding hat einfach eine Myriade von Funktionen, aber die bedienst du alle mit einem Knopf. Und da sind halt so Sachen bei.
Wie soll das gehen? Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, du musst
indem halt du den länger drückst oder was? Oder?
Ja, klicken und länger drücken.
Ah,
und
so. Also click, hold, click, click, hold, click, hold, click, 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 hold.
Ach du genau. Scheiße. Und es geht dann bis hoch zu, ich glaube, sowas wie 13H oder so, also 13 mal klicken und den letzten halten. Also es gibt dann immer so.
Quatsch.
In dieser Anleitung steht dann irgendwie sowas drin, das machst du mit 4C. So, und 4C bedeutet halt 4 Klicks. Und da könnte aber auch viel stehen 4H, das wäre dann 4 Klicks und den letzten festhalten. Und am Anfang habe ich auch auf diesen Cheat, den ich euch gerade geschickt habe, den wir auch mal verlinken können, draufgeschaut und habe gedacht, what the fuck? Ja, also wie soll ich mir das jemals merken? Aber in der Praxis stellt sich raus, 90% dieser Dinge sind einmal so ein Setup, womit du die einmal so einstellst. Zum Beispiel hat sie auch so solche AUX-LEDs. Das heißt, das Foto, was ich euch gezeigt habe, da glüht sie ja vorne so rot. Das ist, damit du sie im Dunkeln finden kannst. Und wenn du sie im Dunkeln beim Camping irgendwo liegen hast oder so, dann leuchtet sie halt die ganze Nacht so rot vor sich hin. Das kann sie mit dieser Batterie auch irgendwie sowas wie 40 Tage am Stück machen oder so. Es ist der Lampe völlig egal, dass sie da vorne so leicht rot glimmt. Und dann findest du sie halt leichter. Und das kannst du halt konfigurieren, ob sie da vorne irgendwie Rainbow Colors machen soll oder ob sie rot oder blau oder grün oder immer wechseln oder blinken oder irgendwas. Und das stellst du dir da halt einmal ein, indem du da irgendwie 17 mal klickst und hier und dreimal halten und zweimal sowieso.
Okay.
Und das kannst du alles machen.
Ich habe gerade gedacht, ich gehe jetzt auf den Campingplatz Richtung Klo und plötzlich läuft irgendein Waschbär an mir vorbei und ich weiß, meine Lampe, die kann ja dieses besondere Licht, das Waschbären besonders anschmiegsam macht und dann besonders freundlich, und deswegen muss ich das jetzt drücken und dann muss ich 13 mal in die eine Richtung, 14 mal in die andere Richtung drücken. Das weiß ich ja dann ja nie. Aber nee. Ja, jetzt, wie du es erklärst, ergibt es mehr Sinn.
Ja, nein, also du drückst den Knopf einmal, dann geht die Lampe an. So, das ist schon mal Punkt 1. Okay. So, du kannst ihr einstellen, ob sie entweder auf derselben Helligkeit angehen soll, bei der du sie zuletzt ausgeschaltet hast. Das ist, glaube ich, auch die Standardeinstellung. Oder ob du eine feste Starthelligkeit einprogrammieren möchtest, auf die sie immer angeht. Das kannst du auch machen. Dann kannst du sie mit einem Doppelklick starten, dann geht sie auf der höchsten Helligkeit an, oder mit einem, ich glaube, zweimal und den zweiten halten, dann geht sie auf der niedrigsten Helligkeit an. Und damit hast du schon mal die Möglichkeit, einfach beim Start der Lampe schon mal irgendwo an dem Ende zu sein, wo du ungefähr hin willst, und eben nicht anmachen und der Campingplatz fängt, die Vögel fangen brüten an und der Campingplatz ist wach. Und dann hast du immer die Möglichkeit, durch Klicken und Festhalten die Helligkeit hochzufahren oder runterzufahren. Das macht sie dann immer im Wechsel. Also wenn du merkst, ich fahre gerade hoch und du willst aber runter, dann hältst du halt kurz an und machst nochmal und dann fährt er in die andere Richtung. Und damit kannst du dir relativ schnell nach 2-3 Sekunden hast du die Helligkeit auf der Stelle, wo du ungefähr das jetzt brauchst für den Anwendungsfall. Und ich kann dann halt noch diese Sets von LEDs umschalten. Also ich kann entweder sagen, gib mir mal die Floody mit dem warmen Licht oder gib mir mal die Throwy mit dem Kaltlicht. Also sprich, ich will irgendwo im Wald ganz hinten sehen, ob das da hinten wirklich der Wolf ist. Oder ich möchte in meinem Camper gerade mal irgendwie den Überblick haben und mache dieses etwas wärmere, weitere Licht an, und die Lampe hat ein magnetisches Tailcap. Das heißt, wenn ich irgendwo oben ein Stück Metall finde, was magnetisierbar ist, dann klebe ich die einfach an die Decke und dann zack, habe ich eine Deckenleuchte oder sowas in der Art. Ich habe sie zum Beispiel heute im Keller benutzt, weil ich Zeug im Keller rausgesucht habe, und mein Keller ist so voll, dass die eine Lampe, die es da gibt, durch so viel Krempel so ein bisschen blockiert ist, dass ich auf der anderen Seite im Keller eigentlich verdammt wenig Licht hinbekomme. Und dann habe ich sie einfach an eine so eine Metallstrebe, die da in diesem Keller verhau, so eine Strebe mit in dem Zaun drin quasi, in diese Türzaun. Der ist magnetisch, oder beziehungsweise halt aus Stahl wahrscheinlich. Und dann habe ich die Lampe einfach angeschaltet und habe sie da dran geklebt. Und dann hat die da so geleuchtet und habe ich sie da einfach 20 Minuten in den Keller beleuchten lassen. Und dann konnte ich da in Ruhe suchen und es war heller, als es da üblicherweise wäre.
Und wenn du dann, wenn sie aus ist, dreimal Hold machst und zweimal Klick und dann noch zweimal Klick, dann hättest du ein Party-Stroboskop.
Warum ja, nicht? Das ist auch sehr partymäßig.
Und wenn du dann nochmal zweimal Klick machst, hast du ein Tactical Strobe, wo ich mir denke, klingt wie eine Waffe.
Ist das Tactical Waffe? Strobe ist auch eine Waffe, ja. Also Tactical Strobe ist tatsächlich zur Selbstverteidigung. Das kommt aus diesem Bereich, dass es auch viel so Taschenlampen gibt, die so ein Militär-Flair haben. wenn du so Taschenlampen recherchierst, findest du sehr schnell so Taschenlampen, die irgendwie so, ja, du kannst dich auf eine Waffe schrauben oder so und dann da irgendwie so leuchten an deiner Pistole dran oder irgendwie so, die sind aus so einem, viele Taschenlampen aus so einem Bereich, der so ein bisschen unangenehm ist. Die hier halt nicht, du könntest die.
Bisschen ist gut.
Ja, also es gibt auch viele Taschenlampenhersteller, die dann so, die Taschenlampe kannst du dann in Camo bestellen und so. Ich habe meine jetzt in Blau, die ist halt absolut nicht Camo-mäßig und möchte auch sonst nicht kämpfen. Aber ich glaube, diese Tatsache, dass diese Firmware da drauf auch diesen Tactical Strobe hat, der Effekt ist einfach der, sie macht ein Blitzen, ein sehr schnelles Blitzen. Die Geschwindigkeit kannst du natürlich wieder durch 64 mal klicken und halten oder so einstellen. Aber
genau, ein Blinken alle 5 Minuten kannst du auch einstellen.
Ja, davon musst du nicht
dreimal Hold, zweimal Klick, zweimal Klick, zweimal Klick, zweimal Klick, zweimal Klick und 5-mal Hold und dann hast du ein Blink alle 5 Minuten.
Ja, das ist natürlich Quatsch, weil das wäre nicht sehr tactical. Aber wenn du den Tactical Strobe halt einstellst, es ist ein enorm helles Blitzen auf der höchsten Leuchtintensität in einem Rhythmus, der nicht das ist ganz...
Wie so eine Blendgranate im Endeffekt, gell?
Ja, ja. Der Rhythmus ist nicht ganz gleichmäßig, sondern der variiert seine Frequenz so ein kleines bisschen, sodass du dich mit deinen Augen auch nicht daran adaptieren kannst, in welchem Takt du geblendet wirst. Und dadurch, dass es halt immer wieder dunkel wird, wenn du das in dunkler Nacht, sagen wir mal, du bist jetzt Frau, die mit dem Hund rausgeht und dein Hund ist nicht so der Verteidigungskünstler, weil er vielleicht ein Yorkshire Terrier ist und dann kommt da irgendwer und du möchtest dich gegen den zur Wehr setzen, machst den Tactical Strobe an, hältst ihm das ins Gesicht, das verschafft dir genug Zeit, ihm in die Eier zu treten. Ist der Hund blind, der Typ auch. Und du gewinnst die entscheidenden Sekunden, noch irgendwas anderes zu tun. Das ist so, glaube ich, die Idee von einem Tactical Strobe. Man kann damit jemanden desorientieren in der Dunkelheit. Ja, das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr zuverlässig. Ob du sehr zuverlässig diese Tastenkombination für den Tactical Strobe hinkriegst, ich mag das
nicht. Vielleicht dreimal Hold, zweimal Klick, zweimal Klick, zweimal Klick. Ganz einfach.
Ja, total. Nee, ich glaube, tatsächlich bei diesen Strobe-Dingern merkte sich auch, welcher der letzte Strobe war, den du hast. Und dann kommst du mit 3H, kommst du wieder zum Strobe zu. Warte, ich kann das gerade mal ausprobieren. Von on oder von off?
Mach's nicht. Von off.
Von off.
Mach's nicht. Und mach die Augen zu.
Ja, vorher. Ja, nee, ich hab's nicht in meine Richtung. Ja, habe ich. Also geht sofort mit 3H in Tactical Strobe. Also den würde ich
hinkriegen. Ah, das heißt, das war das Letzte, was du gemacht hast?
Das war das Letzte, was ich gemacht habe. Ja. Ich habe gedacht, das ist die einzige Funktion von denen, die was bringt. Ja, Party-Strobe, wozu brauche ich den? Candlelight, okay.
Kann man vielleicht Lightning auch. Storm ist ja auch nicht schlecht.
Ja, der macht halt immer so Blitz und dann so ja. Nochmal so unterschiedlichen Intensitäten und dann immer der ist auch, glaube ich, ganz nett. Aber halt auch komplett pointless. Ja, also was ich sagen will, sie ist
Spielzeug, aber
sie ist halt sehr, sehr klein. Also sie reicht, wenn ich sie in die Hand nehme, in der Faust, guckt sie an der einen Seite, naja, vielleicht einen Zentimeter raus und an der anderen Seite gar nicht. Also an der anderen Seite schließt sie bündig ab mit meiner Hand. Also sie ist von der Länge her so lang, wie meine Hand breit ist. Ich habe zwar recht große Hände, aber man kann ist sehr, sehr schön drum umfassen.
Aber man braucht es halt wirklich nicht, oder? Es ist schon, es ist halt so wie eine Drohne.
So, ja, ich.
Es ist halt eine
schöne Überleitung.
Super.
Ja. Nein, aber ich meine, du brauchst beim Camping eine Taschenlampe. Und meine alte Maglite ist im Arsch. Also habe ich gedacht, ich kaufe jetzt mal eine neue Taschenlampe und dann kaufe ich halt gleich die Taschenlampe
zu End-All-Taschenlampen. Ein Feature, das eine Taschenlampe auf dem Campingplatz haben sollte, hat sie halt nicht. Man kann sie sich an den Kopf pinnen. Und man hat die Hände frei. Das ist wirklich ein Feature, was auf dem Campingplatz gut ist.
Das ist wahr, ja. Eine Stirnlampe ist es nicht, das ist wahr. Aber ich glaube, auf dem Weg zum Klohaus oder so, habe ich dann auch noch einen Technical Strobe dabei, falls da große Leute sind.
Du kannst ja den ganzen Campingplatz nachts wach machen, wenn du nur mal strullern gehen willst.
Kurz du drückst, also leuchten, alle wach.
Doppelklick, wenn sie an ist, Doppelklick, macht Turbo, macht dann beide Sets LEDs auf volle Pulle. Und wirklich,
hast eine Minute Zeit, bevor die Hände
verglühen. Also ihr kennt die Wiese bei mir hier hinten, wenn ihr aus meinem Küchenfenster schaut, gell, wie weit die so ist. Das sind so vielleicht 200-300 Meter oder so. Ich kann da bis zur anderen Seite rüberleuchten. Du siehst das Licht am Ende dieser Wiese. Also wenn du hier rausleuchtest, das ist wirklich beeindruckend. Und das ist jetzt noch nicht mal eine, die irgendwie einen Reflektor hat oder so, der in der Lage ist, Licht nochmal zu fokussieren oder so. Das gibt's ja auch. Das hat die gar nicht. Aber trotzdem, wenn sie da rüber fackeln will, dann macht sie das. ja, also du leuchtest ein Zelt an, glaube ich, wo Leute drin schlafen. Wenn du das direkt anleuchtest mit voller Pulle, die da drin wach, können sie machen, was sie wollen. Aber das werde ich natürlich nicht tun, darum geht's ja nicht.
Warum
ja.
nicht?
Weil ich nicht den Hass französischer Mitcamper auf mich ziehen. Die kommen dann auf mich zu, reden irgendwie so Zeug wie in dem Film heute und ich verstehe kein Wort. Das ist doch auch nicht nett. Und dann muss ich die Taktik stroben, um davon zu kommen.
Du musst einmal die Richtung leuchten, ausmachen und dann kannst du zwei Schritte zur Seite gehen. Dann finden die dich nie wieder.
Alle verdampft.
Lichtschwert, ja. Also tatsächlich sieht sie ja ein bisschen so aus. Ich habe das Foto ja bekommen. Ja, sie sieht ein bisschen so aus wie, wie der Griff eines Lichtschwerts. Ja. Naja.
Was sicher kein Zufall ist.
Vielleicht nicht, nee. Also ich habe sie in China bestellt, bei Hank. Ja. Der Typ, der die vertreibt, ist offensichtlich Chinese und heißt Hank Wang oder so ähnlich. Und der gilt in der Taschenlampenszene als so der...
In der Taschenlampenszene?
Ja, es gibt eine eigene Szene. Es gibt ein eigenes Reddit-Subreddit dazu und die sind sehr... diese Hank-Lights, wie sie genannt werden, diese Lampen von ihm, werden da hochgeschätzt und ja, ihr kennt mich doch, wenn ich dann in so ein Ding reinfall, dann kaufe ich doch nicht irgendein Einsteigermodell, wo ich dann irgendwie zwei Jahre später merke, hätte ich doch nur, sondern dann gehe ich halt hin und dann gucke ich, was ist da das Geilste und dann kaufe ich das Geilste und dann, ja.
Erzählst du es hier und wir machen Scherze drüber, ja, wie immer.
Ja, genau. Dann habe ich eine Taschenlampe und ich habe jetzt wirklich aktuell, was Taschenlampen angeht, kann ich mir nicht vorstellen, wo der nächste Wunsch herkommen soll, weil sie kann einfach alles. Das ist fantastisch. die Taschenlampe schlechthin.
Okay.
Und sie passt in die Hosentasche, es macht sehr viel Spaß. Ja. Vielen Dank, Herr Ulmer, an der Stelle. Genau.
Der Christoph hat es ja eben schon angedroht. Du hast ein weiteres Spielzeug erhalten, sag ich jetzt mal.
Erhalten, genau.
Ja. Eine Drohne?
Yes. Habt ihr, dein Cousin hat auch mal Drohnen gehabt, oder? Bist du da mal geflogen?
Ja, anderthalb Minuten mit großer Angst gegen einen Baum zu knallen. Oder vielleicht auch 5 Minuten.
Ich habe gestern auch Flugstunden erhalten. Ja, ehemaliger Arbeitskollege von mir und mittlerweile ganz guter Freund, hat sich eine Drohne gekauft und war vor ein paar Wochen schon mal hier, also war ein bisschen rumgeflogen, Fotos vom Haus von oben gemacht und so, was irgendwie ganz witzig ist, wenn man so mal einfach komplett andere Perspektiven auf die Gegend, die man total gut kennt, aber man sieht sie halt nie aus 100 Meter Höhe oder halt nur mal bei Google Earth oder so. Und naja, jetzt hatte ich überlegt, ob ich mir für den Urlaub, der ansteht, eine Drohne bei Grover leihen sollte. Und irgendwie habe ich dann mit ihm drüber gesprochen und hat er gemeint, ja komm, nimm doch meine. Und dann habe ich halt so ein bisschen gezögert am Anfang, habe gedacht so, ah, wenn ich die kaputt mache. Und so hat er gemeint, ja, wenn du sie kaputt machst, dann zahlst du sie halt. Also dann, das, ja, war aber relativ harmlos, no hard feelings, dann bezahlst du, sondern ist gut. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das wäre bei Grover ehrlich gesagt auch nicht anders. Wenn ich sie da kaputt mache, muss ich sie auch bezahlen. Das ist so ein bisschen derselbe Deal. Und er meinte, ja, er braucht sie nicht im Moment, hat sich sozusagen erstmal satt geflogen und wenn sie jetzt mal 2 Wochen nicht da wäre, wäre auch nicht so das Tragische. Und ja, hat sie mir ausgeliehen und dann haben wir uns nochmal getroffen und das ist natürlich dann der Service, den du bei Grover dann nicht bekommen würdest, dass dir jemand, der das Ding schon mal benutzt hat, da so mal die ersten heißen Tipps weitergibt. Und dann waren wir gestern nochmal ein bisschen fliegen, und er hat mir so ein bisschen so, worauf er so achten würde oder wie, was so die Tipps und Tricks sind. Und ja, da hat er mir das Ding überlassen. Also ich bin jetzt schon so ein kleines bisschen geflogen gestern und werde sie jetzt in den anstehenden Urlaub mitnehmen, um da einfach, also es ist eine DJI Mavic Mini 2, oder heißt die dann auch Mavic? Nee, die heißt glaube ich nicht Mavic, die heißt einfach nur DJI Mini 2, glaube ich. Also die kleine, es gibt noch mittlerweile eine noch kleinere, DJI Mini SE, die hat aber eine schlechtere Kamera. Die hier hat tatsächlich ein Gimbal und eine 4K-Kamera dran, also kann 4K-Video oder halt Fotos natürlich. Und ja, die hat die advancederen Funktionen von den größeren, von der Mavic-Serie und so und von den ganz großen natürlich nicht. Sprich, die können dann so Objektverfolgung, also so Active Track machen, dass du ihm sagst, hier, diese Person bitte im Bilde behalten und dann fliegt dir der einfach hinterher. Und die größeren Drohnen haben auch sowas wie Hinderniserkennung. Also ich habe Videos gesehen, sagt er, ja, hier Drohne mal so in 2 Meter Höhe oder in 3 Meter Höhe bitte mir hinterherfliegen, und dann geht er in den Wald rein joggen und rennt durch irgendwelche Waldwege, wo halt Äste ohne Ende reinhängen, und die Drohne sieht diese Äste dann und fliegt drumrum und weicht aus und verfolgt aber trotzdem die Person weiter. Das ist schon richtig krass. Also wenn du so ein Video von dir machen willst, wie du irgendwie so beim Joggen so, brauchst mal irgendwie 30 Sekunden davon im Wald, kein Problem. Kannst die Drohne einfach...
Und das kann die Drohne, die du hast?
Nee, das kann die nicht. Die kann dieses Active Track nicht, und die hat auch keine Hinderniserkennungssensoren. Also im Wald, das wäre jetzt dann schon Gefahrensuchen Deluxe, wenn ich sie im Wald starten würde.
Okay.
Da muss man dann schon wissen, was man tut.
Was kostet die Mini ungefähr jetzt? Weißt du das? Oder hast du das lieber nicht geprüft?
Nein, doch, das habe ich natürlich schon geprüft. Ich glaube so 500 oder 550 oder sowas in der Richtung mit diesem Set, mit dem sie jetzt kommt.
Okay.
Also das, er hat dieses Fly More Set gekauft. Da hast du dann natürlich noch, da musst du sie nicht vom Handy-Display aus fliegen. Also du kannst die einfache Variante sozusagen, du nimmst dein Handy und du kriegst dann so wie bei so einem Computerspiel so Knöpfe auf dem Display quasi. Oder so Buttons auf dem Display, wo du dann auf deinem Touch-Display rumdrückst, um sie zu fliegen. Das ist natürlich möglicherweise nicht so geil, wie man das möchte. Die nächstbessere Variante ist so ein fetter Controller mit richtigen Sticks. Und dein Handy wird oben an dem Controller so in so eine Halterung eingespannt und mit dem Kabel verbunden und ist dann sozusagen nur das Display des Controllers. Die Drohne muss dann auch nicht mit dem Handy per WLAN kommunizieren, was nur so ein gewisses Reichweitenproblem geben würde, sondern dieser Controller hat einen eigenen eingebauten Funk, der halt sehr, sehr viel weiter funkt.
Okay.
Und da sagen sie irgendwie sowas wie, ich glaube, 5 oder 10 Kilometer oder sowas. Das darfst du in Deutschland eh nicht. Aber sie außerhalb des Sichtfeldes geraten zu lassen oder zumindest so weit weg zu fliegen, dass du sagst, okay, ich sehe sie noch, aber wenn ich jetzt einmal kurz auf meine Kamera...
Die Taschenlampe, da kannst du auch innen leuchten.
Ja, ja. Aber du guckst halt einmal kurz aufs Display, ja, du guckst, da oben ist die Drohne, alles klar, ich sehe sie noch, wunderbar, ich habe Blickkontakt, musst du ja haben, ist ja Vorschrift, dann guckst du auf dein Display runter, hast die Drohne überhaupt nicht woanders hingeflogen, die steht noch an derselben Stelle am Himmel, aber du schaust halt aufs Display und stellst vielleicht irgendwie den Kamerawinkel ein, guckst wieder hoch und denkst dir, wo war sie gerade noch? Und die ist halt nur... Die ist halt winzig, und wenn sie dann mal in 100 Meter Höhe und vielleicht noch 200 Meter Luftlinie entfernt von dir am Himmel steht, könnte man jetzt mit einem Cosinus oder so, nee, weiß ich nicht, ausrechnen. Nee, muss man nur ein Pythagoras haben. Dann ist die halt scheiße weit weg schon, und dass sie so winzig ist und so ein Himmel halt groß und sehr, sehr, sehr leer, musst du dann schon einen Augenblick gucken, bis du sie wieder entdeckt hast. Und ja, aber dadurch, dass diese DJI-Drohnen zumindest draußen, wenn du jetzt nicht zwischen Bäumen oder irgendwelchen anderen Hindernissen rumeierst, wenn du mal richtig hochfliegst, die stehen ja so unfassbar ruhig am Himmel, und du kannst halt auch immer einfach alle Controls loslassen, und diese Drohne bleibt einfach an der Stelle, wo sie ist, und bewegt sich nicht hoch, nicht runter, nicht rechts, nicht links. Das ist halt schon irgendwie geil. Also wenn man so kleinere Spielzeugdrohnen, so diese 30-Euro-Drohnen, die man so irgendwie beim Pearl bestellen kann, und dann vielleicht so Indoor fliegen möchte oder so, wenn man sowas mal benutzt hat und dann weiß, wie schwer das ist, die einfach nur ruhig in der Luft zu halten, dann weiß man zu schätzen, was DJI da mit der Steuerungselektronik halt einfach macht, dass die wirklich, als würdest du die annageln. Die steht einfach in der Luft neben dir und bewegt sich keinen Zentimeter, wenn du das nicht möchtest. Und das ist schon... Ja, auch so ein Sicherheitsfeature einfach, dass du sagen kannst, okay, alles loslassen und okay, jetzt steht sie da erstmal. Jetzt kann ich mir überlegen, wie ich weitermache. Und dass die Batterien so lange halten, tatsächlich ein Akku fliegt das Teil ungefähr mindestens mal 20 Minuten, je nach Windlage. Wenn es ein bisschen windig ist, dann sind wir so bei 20. Wenn es sehr windstill ist und sie sich nicht viel gegen Wind wehren muss, dann vielleicht fast 30. Und eben nicht so wie die Drohne, die wir damals im Büro mit den Kollegen immer für Spaß geflogen haben, die irgendwie so 5 Minuten oder so, und dann war die Batterie leer. So bei 30 Minuten hast du dann auch mal Zeit. Also du startest das Ding und stellst es irgendwo hin, wo die Kameraposition schön ist, machst das Video an und dann fliegst du so einen Halbkreis um die Personen, die du filmen willst, und ja, das dauert 2 Minuten, bis du das alles richtig gemacht hast, aber es sind halt nur 2 und du hast 30. Also du kannst den Versuch vielleicht auch 5-mal machen oder so. Und wenn der Akku dann leer ist, dann kommst du runter, hast noch 2 weitere geladene Akkus dabei, kannst insgesamt ungefähr 1 Stunde fliegen mit dem Set, bevor du heimfahren und aufladen musst oder im Auto ans USB stecken oder sonst wie. Schon geil. Also schon, ich weiß nicht, ob kaufen wirklich lohnt, ob man genug Einsatzzwecke findet. Aber ich glaube, Ausleihen für den Urlaub war keine so schlechte Idee. Ich hoffe, ein paar schöne Shots aus dem Urlaub mitzubringen, die aus Perspektiven fotografiert und gefilmt sind, die ich sonst definitiv so nicht kriegen würde.
Mhm. Okay.
Ja, also ich befürchte auch, dass also das was zu kaufen, ja, das es nutzt sich halt ab. Also klar, ist total toll, wenn man also so, wenn man auch irgendwo ist, wo man tolle Aufnahmen machen kann. Aber meistens ist man halt dann da doch nicht.
Ja, es war auch gestern, also als wir gefilmt so haben, waren wir auf einem Feld und ich meine, es sieht halt alles ja, gleich aus. Ja, es
war sehr langweilig. Man hat so ja, gesehen, total. So, ja, die kann tolle Bilder machen, tolle Effekte, das ist alles ganz toll. Aber der Inhalt ist schon echt lahm. So dieser ja, Weg.
Ich stand halt auf einem Weg auf dem Feld. Genau.
War echt öde.
Das finde ich schon anstrengend, das zu inszenieren. Nee, aber jetzt stell dir vor, du stehst irgendwo auf einem, weiß ich nicht, auf einem, ja, an einem Strand oder so, so oder fährt ein Segelboot vorbei oder so. Oder, ja, genau, Steilküste.
Steilküste, ja.
Ja, cool, das ist super, also bestimmt cool. Aber also für mich, ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, aber ich filme ja schon jetzt, also ich habe ja eine gute Filmkamera quasi in der Hosentasche oder okay mindestens und ich filme ja damit schon fast nichts. Warum sollte ich dann
ja, von genau, oben so, du bist filmen? Halt der Filmer von uns, Bob.
Ja.
Das ist erstaunlich, dass der Stefan war früher der Filmer, der diese unfassbar teuren Kameras besaß.
Ja, aber jetzt und gar nicht mehr.
Ja. Ja, nee, ich filme viel so von den Kids und so.
Nachbearbeitung ist mir immer zu aufwendig. Und ja, weiß nicht.
Also, das ist halt ein Hobby.
Ja. Ich darf keine Hobbys mehr haben.
Du hast den Schnaps und das Holzwerken, das muss reichen.
Ja, und vielleicht auch das Podcasten, oder?
Oh ja.
Ja gut, das gehört mittlerweile ja, das zum Inventar. Ist ja das wird mir extra
Pflege.
Ja, trotzdem.
Außerdem, das war schon vor deiner Frau da, oder? Weiß ich nicht, fast.
Ja, auf jeden Fall, vor all unseren Frauen.
Ja.
Ja, war deiner vielleicht nicht, Bob, ich weiß es nicht.
Nee, von meiner nicht, glaube ich. Naja,
das
nee, also.
Das müssen wir auf Erbe sprechen.
Das müssen wir auf
Erbe sprechen. Warum? Das ist doch das, was unsere Hörer interessiert. Also als letzter geheiratet, da war es die Frau schon am längsten.
Ja, nee, doch, stimmt schon. War davor. Ja, naja, also, ja, wie gesagt, kaufen, man kann sie halt mieten, wie gesagt, Rover war jetzt so der Anbieter, ich weiß nicht, ob das der einzige, soll jetzt auch keine Schleichwerbung sein, keine Ahnung, vielleicht gibt es andere Anbieter, die haben das auch ausleihen, das wäre jetzt der, wo ich damals mal schon mal irgendwas gemietet hatte, was hatte ich denn da gemietet, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas hatte ich bei denen schon mal gemietet und es hat damals gut funktioniert, ich hätte gehofft, dass es heute immer noch so ist, man hätte es dort geliehen, vielleicht hätte ich da sogar eine teurere genommen, irgendwie so ein Level hoch, die dann so dieses Active Track vielleicht schon gekonnt hätte. Ja, dann ist es, glaube ich, ganz nett, wenn du mietest die für einen Monat oder so, ja, kriegst sie dann zugeschickt, fährst 2 Wochen in Urlaub, hast dann noch ein bisschen Zeit danach oder davor, kurz noch damit rumzuspielen, dann schickst du sie wieder zurück. Und dann machst du es vielleicht im Folgejahr nochmal, wenn du deinen nächsten Sommerurlaub hast oder du hast dann schon die Schnauze voll und das war's dann. Dann bist du mit einem Invest irgendwo von 2-stelligen Eurosummen, wenn du sie nicht kaputt machst. Dabei und musst sie halt nicht kaufen. Und ich glaube, das ist ein Modell, wie man damit. Natürlich bist du dann nicht gut, ne? Du kannst dann noch nicht richtig mega gut fliegen. Das Problem habe ich jetzt natürlich auch, dass mir ein bisschen die Übung fehlt und das für so richtig geile cinematische Shots muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen dieses Tool ein bisschen kennenlernen, ein bisschen üben. Und
ja, du kannst ja jetzt nochmal eine Runde rausgehen und fliegen, oder? Musst du noch
packen. Jetzt gerade? Es ist sehr dunkel gerade.
Taschenlampe an, als
Taschenlampe
echt.
Dran.
Jetzt hast du eine halbe Stunde über diese Taschenlampe geredet, das ist doch, also, schreib dich ja selbst.
Ich weiß nicht, wie gut ich damit am Himmel, die Drohne blinkt ja auch, ne? Die hat ja so einen roten und so einen grünen Blinker, muss ich, glaube ich, haben. Und ich musste mich jetzt auch anmelden, man muss sich ja für Drohnen, die Mini wiegt ja 249 Gramm und auch nicht ganz unabsichtlich, weil die Grenze für so mehr Regularien liegt bei 250 Gramm. Wenn du über 250 bist, dann musst du, glaube ich, erstmal so einen EU-Drohnenführerschein machen. Unter 250 Gramm Gewicht, Startgewicht der Drohne musst du den nicht haben, sondern dann reicht es nur, dass du dich registrierst und du musst sie versichern, Haftpflicht versichern, falls du damit irgendwie, weiß ich nicht, auf Nachbars Mercedes abstürzt oder sowas in der Richtung. oder irgendwas Teureres kaputt machst. Und das musste ich tun. Da hatte ich Glück jetzt, weil meine Haftpflichtversicherung, ich habe extra nochmal mit meiner Haftpflicht, mit meiner Versicherung telefoniert, die Haftpflichtversicherungstarif, den ich hatte, da sind Drohnen schon inklusive. Das wusste ich nicht, aber das hat sich dann rausgestellt und dann war das natürlich sehr praktisch. Und dann musst du dich halt registrieren beim Luftfahrtbundesamt als EU-Drohnenpilot und dann bekommst du eine Piloten-ID. Da musst du dann auch deine Versicherung.
Das ist viel zu aufwendig.
Da hätte ich so keinen Bock, gar keine Lust zu.
Es ist ein Online-Formular, was du ausfüllst. Also es ist wirklich harmlos.
Da wäre ich schon bei Punkt 1, wäre ich schon durch.
5 Minuten. Ja, und dann kriegst du diese ID und die musst du dann irgendwie an der Drohne anbringen. Also mit anderen Worten, du druckst einen Zettel aus, wo diese ID draufsteht und nimmst ein Stück Tesafilm und schneidest diesen Zettel so zu einem schmalen Papierstreifen und klebst ihn mit Tesafilm an die Seite von der Drohne und dann ist der Sache Genüge getan. Früher waren da irgendwie feuerfeste Schilder vorgeschrieben. Das ist mittlerweile geändert worden, das braucht man nicht mehr. Und insofern ist es recht easy. Und es soll einfach nur dazu dienen, wenn das Ding irgendwo runterfällt und keine Ahnung, er knallt auf den Mercedes drauf und macht ihm einen riesigen Kratzer in seine Motorhaube, dass der dann irgendwie sagen kann, da ist eine ID drauf, da weiß ich jetzt, kann ich mich an irgendwen wenden, der mir sagt, wen ich dann verklagen muss. Und dann muss diese Versicherung das bezahlen. Ja, das ist die Idee dahinter. Also der Verwaltungsaufwand für so kleine Drohnen ist recht einfach und dieser EU-Drohnenführerschein ist, glaube ich, auch nur ein Multiple-Choice-Test mit 40 Fragen. Da musst du dich vielleicht mal einen Nachmittag mit beschäftigen. Dann darfst du auch größere Drohnen fliegen. Ja, meine Haftpflichtversicherung versichert Drohnen bis 5 Kilo. Ich weiß nicht, das sind ja schon richtige Monster. Sowas habe ich gar nicht vor. Aber 5 Kilo ist schon so. Wenn das runterkommt, macht auch schon eine Beule richtig rein.
Das tut schon weh, ja.
Ja. Auf jeden Fall. 249 Gramm macht wahrscheinlich eher durch die drehenden Rotoren Kratzer als durch das Gewicht der herabfallenden Drohne. Die ist wirklich sehr, sehr leicht, ja, wenn
man sie nimmt. Kommt drauf an, von wie hoch die runterfällt.
Ja, ich glaube, das massive Gewicht da drin ist wirklich tatsächlich der Lithium-Ionen-Akku. Der ist so das große eine Ding da drin. Man merkt wirklich den Leichtbau, wenn du das Ding so anguckst. Die Motoren, die sind oben offen, da kannst du reingucken und siehst die Spulenwicklungen. Also die haben nicht mal eine Plastikkappe, um das zuzumachen, so, weil das könnte ja was wiegen, das müssen wir weglassen. Also es ist echt sehr, sehr leicht gebaut, muss man echt sagen.
Ja.
Ja. Fancy little device.
Sehr schön. Weiter geht's.
Ich bin gespannt auf die...
Jazzwitz der Woche.
Ihr seid ja Arschlöcher.
Oder fällt er die Woche aus?
Ich war nicht drauf vorbereitet.
Ach so. Sorry, dann lassen wir ihn weg.
Steht die ganze Zeit im Dokument.
Echt?
Ja,
okay. Anfang an. Okay, dann hier ganz, ganz spontan. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon hatte. Warum wird das Sopran bei Jazz-Saxophonisten so selten gespielt? Weil es nicht genug Platz bietet, um Drogen zu verstecken.
So noch nicht. Geht wenigstens mal das Geld. Nicht schlecht.
Bob, bei dir ist irgendwas angelaufen.
Ja, der Bob hat. Sollte seine Drogen vielleicht besser im Jazz-Saxophon verstecken. Ach ja. Haben wir noch einen Jingle?
Nee, dafür
haben wir noch keinen Jingle.
Für was denn?
Für wollten wir mal, ja, für den nächsten Film.
Was schauen wir nächste Woche?
Ein anderes genau. Thema.
Nee, ja. Wir haben nichts mehr. Wir haben jetzt nur noch das Thema, was schauen wir nächste Woche. Und ja, das hat keinen eigenen Jingle. Wir wollten einen basteln im Urlaub. Was haben wir gemacht?
Ja.
Nichts.
Gesoffen.
Du. Zu viel Küstennebel getrunken. Ist gar nicht mal so gut. Ich dachte irgendwie, das wäre besser.
Ja.
Küstennebel. Ich dachte, das ist ja so wäre wie jeder andere Anisé auch, so stark, angenehm anisig, gut zu trinken, aber es ist in erster Linie süß. Süß, süß, süß und zu wenig Alkohol.
Süß und dünn, gell?
Ja, es ist eine Enttäuschung. Deswegen ist der auch so trüb, weil da zu viel Wasser drin ist. Jetzt ergibt es auch einen Sinn. Ist ja bei anderen Anisés auch, wenn du da Wasser reingibst, dann wird er trüb, aber
ja.
Ach ja, nee. Wer entscheidet denn diese Woche?
Ich entscheide.
Glaube ich. Du entscheidest.
Ja.
Dann spann uns mal nicht länger auf die
Folge. Du bist nächste Woche, du warst letzte Woche dran. Das heißt, du bist nächste Woche wieder dran.
Ja, ich weiß schon, was ich vorschlage, wenn du das jetzt nicht vorschlägst, was durchaus passieren könnte. Ich glaube, aber nach dem, was der Bob vorhin so angeteased hat, glaube ich, dass er es vorschlagen will und wird sich dann nächste Woche was anderes überlegen müssen, weil ich das nächste Woche vorschlage. Außer du schlägst es jetzt vor.
Guck, das ist keiner mehr mit.
Das ist aber kompliziert.
Also, Stefan, was schlägst du vor?
Ich schlage The Adam Project vor.
Genau das war's. Genau das war's.
Natürlich war's das.
Genau so, wie ich gesagt habe, Bob, oder? Das ist genau so, wie ich gesagt habe.
Ja.
Was ich gesagt habe, den ich nächste Woche vorgeschlagen hätte und damit dir weggenommen hätte, außer der Stefan schlägt mir vor, ja, und genau so ist es gekommen.
Exakt, ja, genau klar. So ist es.
Völlig klar.
Ja, Zeitreisefilme müssen sein und hier dann auch noch unser Deadpool und so.
Ja, und es ist wieder der gleiche Regisseur wie bei Free Guy.
Echt?
Okay. Oh, cool. Sehr gut. Das habe ich auch gesehen gehabt.
Ja. Cool. Das ist ja dann. Hier, was soll schief gehen? Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Ryan Reynolds.
Drei Punkte.
Genau so. Nervt nur.
Ach ja, herrlich.
Ja, dann. Das Neues überlegen.
Genau, ja. Ich auch. Aber ich kann ihn auf der Watchlist lassen, das ist ganz gut eigentlich.
Ja, genau.
Da war er ja eh schon.
Ja, bei mir auch.
Ja, dann schauen wir nächste Woche Adam Project, Zeitreisen. Immer gut. Diese Woche alles mit B. Und
was?
Kommentare. Bagnor. Boba Fett. Bagnor, wenn man ihn übrigens googelt irgendwie, findet man dann nur französische Sachen. Ich glaube, der englische Titel ist The Stronghold. Das passt doch überhaupt nicht, aber aha, egal.
Der deutsche Untertitel ist auch kompletter Blödsinn.
Wie heißt der?
Ah, gut. Na, dieses Bollwerk gegen das Verbrechen.
Achso, Bollwerk und Stronghold, das geht wenigstens so in dieselbe Richtung, ne?
Ja. Ja, gut, okay. Da weiß man, warum die Deutschen diesen dämlichen Titel haben, aber naja.
Gut. Also jedenfalls, ihr könnt nächste Woche wieder einschalten, bis dahin unter der 721 die Kommentare zu dieser Sendung. Zum Beispiel könntet ihr mich bestärken, mehr Taschenlampen zu kaufen oder den anderen erklären, warum sie auch so eine Taschenlampe kaufen sollen.
Das würde mich interessieren.
Eure Drohnenabsturz-Stories irgendwie hier reingehen und wenn ihr bisschen mehr Star Wars noch wollt, dann würde ich sagen, alle jetzt auf ins Internet, denn der neue Obi-Wan Kenobi-Teaser ist gerade erschienen und den schauen Serie wir jetzt noch und dann Serie. Und dann gehen wir alle ins Bett. Oder so ähnlich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.